jetzt habe ich es auf Knöpfchen gedrückt, okay. Und müsste jetzt laufen.
Gut. Jo.
Dann.
Will ich immer noch was zu trinken? Moment!
Braucht zu trinken? Ich habe zu trinken.
Ich brauche auch noch was, danke.
Ja, dann.
Ihr wollt nachher was.
Ja, nachher gibt es nichts mehr.
Doch, da gibt es auch noch mal was.
So, Moment. Sollen wir schon mal hier. Ich mach mal schon mal Ruhe da hinten. So.
Ich trinke auch mal ein Bier zur Abwechslung, ne?
So, und jetzt bitte Dirk wieder mit voller Akustik.
Moment.
Sehr gut. Sehr gut. Ja, dann sage ich doch schon mal Hallo zum sechsten Geek-Stammtisch.
Hallo. Wieder,
wie immer mit dabei, hallo. Der Dirk.
Hallo. Und der Basti.
Genau, hallo. Und diesmal natürlich wieder mit einem ganz besonders ausgesuchten Gast.
Handverlesen.
Handverlesen, der Lukas.
Hallo. Bisschen hallo, in Anlehnung Lukas. An die 004. Das ist zumindest der Grund, warum wir jetzt so ein bisschen...
Anlehnung.
Ja. Mhm. Ne? Warum? Erfahren wir später.
Ja. Ja, alles einen tieferen Grund hier.
Der Lukas ist auf jeden Fall auch Ruby-Hacker, Elite-Student.
Ja, vielleicht lassen wir einfach genau. Mal selber mal ein paar Sätze sagen.
Mal ein bisschen was über dich.
Ja, also ich bin der Lukas und ich bin hauptsächlich Student an der RWTH Aachen und studiere gerade auf den Master Informatik. Aber da Studieren irgendwie ein bisschen langweilig ist, arbeite ich auch ab und zu. Und zwar arbeite ich bei der Firma Triagens in Köln.
Genau, der Frank...
Genau, der Frank Zeller, der war schon mal hier. Genau. Das ist einer meiner drei Chefs. Und
direkt drei.
Genau. Und da arbeite ich an ArangoDB, an der Open Source Datenbank.
Da haben wir ja auch schon ein bisschen was drüber gehört, ne?
Genau.
Über MRuby vor allem.
Mhm. Ja, und da arbeite ich hauptsächlich an drei Bereichen. Einmal an dem Adapter für Ruby, also dass man halt ArangoDB mit Ruby benutzen kann. Da arbeite ich an verschiedenen Projekten. Und da bin ich so hauptverantwortlich für. Dann arbeite ich an den Graphenalgorithmen und Graphen in der Datenbank. Das basiert auf meiner Bachelorarbeit, wo ich damit angefangen habe für ArangoDB. Und jetzt gerade fange ich noch mit einem dritten Bereich an, weil ich habe ja einen Tag pro Woche. Das ist ein Sinatra-artiges Framework für innerhalb von ArangoDB. In JavaScript ist das dann.
Okay.
Also ich mache leider nicht nur Ruby.
Du sollst hochscrollen.
Ich soll hochscrollen, dann sag das doch.
Ja.
Gut. Gut. Und davon ist natürlich auch so ein bisschen was auf GitHub, ne? Nehme ich an.
Ja, selbstverständlich. Alles quasi. Also ich habe das große Glück, dass ich eigentlich alles, woran ich arbeite, Open Source ist. Das macht mich auch sehr glücklich. Und ja, viele Sachen findet man in dem Triagens-Organisation. Und da sieht man auch schon, Ashikawa Core ist so mein Hauptprojekt. Ashikawa AR.
Okay,
Das sind so die Hauptsachen. Der Rest ist in ArangoDB selbst drin, in dem eigenen Repository halt.
Okay, dann müssen wir mal hier an einem aktuellen Icon arbeiten, ne?
Das ist ja, es ist noch nicht mal nicht retina Bildschirm ready. Das ist sogar auf meinem MacBook Air.
Wir schauen uns gerade die Arango GitHub.
Genau, Seite und das, die Avocado, die da aufgeschnitten ist, ist dann doch etwas pixelig. Ja. Aber das kann der Lukas ja vielleicht mal.
Ja, ich habe auch schon dreimal dran gedacht und dann wieder vergessen, aber ja, gut. Ich versuch's.
Dann erzähl doch mal was
zu Ashikawa Core.
Ja, klar. Also, als ich angefangen habe bei Triagens, habe ich darüber nachgedacht, wie man halt am schlauesten das organisiert, dass man eine Datenbank in die Ruby-Welt reinbringt. Und wie die meisten wissen, gibt es da so zwei Pattern, Active Record und Data Mapper. Und
die eine Seite und die andere Seite.
Genau.
Und oder gar kein OM.
Richtig. Und
gut.
Ich hatte mir überlegt, dass es erstens so ist, dass manche Leute das eine vorziehen und manche das andere. Und zum anderen man manchmal auch vielleicht gar kein ORM oder ODM, wie wir das manchmal nennen, weil es ja kein Relational Mapper ist, sondern ein Document Mapper.
Weil ArangoDB ist eine Dokumentendatenbank.
Genau, das ist korrekt. Habe ich mir überlegt, dass es vielleicht ganz sinnvoll ist, so einen Low-Level-Driver zu schreiben, der die REST-API halt abstrahiert, sodass man das dann in verschiedenen Gems benutzen kann als gemeinsame Basis.
Okay, und das ist das Ashikawa Core?
Das ist Ashikawa Core. Das ist nicht unendlich viel Code, aber es ist halt schon einiges drin. Also da sind so ein paar Ruby-Niceties drin, beispielsweise wenn man jetzt einen Request in die Datenbank stellt und dann holt die in Batches die Dokumente zurück, dann kann man sich ja mal vorstellen, da kommen jetzt erstmal 100, danach kommen nochmal 100, danach kommen nochmal 100 und dann ist es beispielsweise so, wenn du dann über das Ergebnis drüber iterierst, brauchst du dich darum nicht zu kümmern, das macht halt einfach each für dich und dann kannst du in all den Enumerator-Sachen kannst du halt einfach davon ausgehen, das wäre wie ein Array und das wird dann lazy im Hintergrund nachgeholt.
Das war so ein Zeiger-basiertes Ding, ne, mit Pagination, also du kriegst einen Cursor, genau. Du kriegst einen Cursor zurück für deinen Request und
genau, da, über den kannst du einfach drüber iterieren.
Ja. Okay.
Solche Sachen sind halt alles da drin und der Sinn ist so ein bisschen, dass die Leute, die nicht wie ich bei Triagenz direkt sitzen, vielleicht gar nicht wissen, wenn es eine kleinere API-Change gibt oder so. Und das ist dann alles in Ashikawa Core schon drin. Und dann brauchen die Leute, die jetzt zum Beispiel für Padrino einen Plugin entwickeln, brauchen sich nur Ashikawa Core anzugucken und brauchen sich nicht um die API von ArangoDB selbst zu kümmern.
Okay, das ist cool. Kannst du mich ein bisschen, meinen Kopfhörer ein bisschen leiser drehen, bitte, Basti?
Müh oder viel?
Ein bisschen mehr.
Bisschen mehr.
So, Lukas so? Schreit mich ein bisschen an gerade.
Findest du?
Ja.
Aber
ja.
Ich bin so zivilisiert.
Ja, besser? Ja, es ist viel besser.
Oh, wunderbar.
Jetzt fühle ich mich selber nicht mehr so richtig gut, aber was soll's. Okay, ja, macht ja total Sinn, da so einen Abstraktionslayer auf so einer niedrigen Basis anzubieten.
Ja, wobei es erstaunlich ist, dass die anderen Document Stores das nicht machen. Also CouchDB oder MongoDB, da baut jeder seine eigenen Driver. Da ist das nicht so, dass es ein gemeinsames Projekt gibt, was von allen Projekten
benutzt wird. Ja, das ist sehr schade, weil man muss dann immer, also man kriegt ja nicht nur einen Driver, sondern direkt so ein ganzes opinionatedes Framework,
Bibliotheks-Foo. Genau, und ich möchte das halt wirklich so allgemein wie möglich halten, damit halt wirklich jeder sagt, okay, Database, da greife ich jetzt auf eine Collection zu, okay, da gibt es irgendwie nicht so unendlich viele Möglichkeiten, das umzusetzen.
Ja.
Und Da soll halt jeder mit klarkommen können. Also das ist halt nicht wirklich opinionated.
Du sprichst, das ist ja HTTP, ne? Also es ist ja ein REST API. Korrekt. Und da geht es ja schon los, so mit, dann der eine möchte dann aber hier CURB benutzen, ja. Der andere möchte NetHTTP benutzen, weil es scheißegal ist und der dritte möchte noch irgendwas anderes haben.
Ja, das ist richtig. Aktuell ist das noch nicht, dass ich darauf Rücksicht nehme, aber das ist schon eingeplant, dass ich das ändere. Es gibt ein Gem, das heißt, wie heißt es? Ich habe den Namen gerade nicht präsent.
Faraday?
Genau, Faraday, wo man dann verschiedene Driver sich aussuchen kann. Mhm. Standardmäßig nimmt der NetHTTP, aber du kannst dann auch Typhoius oder sowas benutzen. Und darauf möchte ich gerne umsteigen, weil dann können die Leute halt das aussuchen, was sie möchten. Und ich gebe ihnen das nicht vor. Und beispielsweise, wenn sie jetzt Evented Ruby benutzen wollen, können sie dann Event Machine als Treiber benutzen. Und haben halt kein Problem, dass ich denen irgendwas blocke.
Das heißt, das Ashikawa Core ist auch komplett thread-safe und macht keinen komischen...
Noch nicht, nein, aber das...
Es ist noch nicht thread-safe?
Ja, also ich gehe mal davon aus, aber ich habe es halt noch nicht durchgecheckt. Ah, okay. Also das möchte ich auf jeden Fall noch
machen. Muss es ja auch nicht thread-safe
sein. Ja, du möchtest es aber trotzdem thread-safe haben.
Ja, möchtest du, das ist richtig. Damit es auch auf JRuby zum Beispiel läuft.
Ja, und du hast halt, also auch wenn du Event Machine benutzt, hast du ja auch einen Threadpool. Ne? Also gerade für die IO-Sachen benutzt du häufig den Threadpool, den es halt sowieso schon halt gibt. Und gerade dann, wenn dir da an der Stelle was auf die Füße fällt, dann, wo du es halt vor allem nicht erwartest, weil du halt nicht davon ausgehst, dass du da irgendwie Threads hast, hast du ja aber trotzdem.
Ja.
Und deine Library macht halt irgendwie dann komische Sachen, dann kann dir das halt auch gut auf die Füße fallen.
Ja.
Aber na gut,
soweit sind wir ja noch nicht. Soweit
genau, damit möchte ich mich aber auch noch beschäftigen. Also das soll schon so sein.
Okay,
also cool.
Was gibt es da schon so für Sachen, die darauf aufbauen? Gibt's da schon?
Es gibt aktuell hauptsächlich zwei Sachen und eine kleine Sache, die jetzt gerade noch in Entwicklung ist. Also einmal gibt es Ashikawa AR, das ist halt von mir. Der Grund dafür, also es ist halt Ashikawa Active Record. Wenn irgendjemand eine besonders schöne Idee hat, wie man das umbenennen könnte in etwas Kreativeres, dann bin ich dafür Vorschläge offen. Das ist einfach eine Implementierung vom Active Record Pattern, die schon mit Rails zusammen funktioniert, also die schon gewisse Integration bietet.
Das heißt, du verwendest auch Active Model
wahrscheinlich? Nein. Ich benutze die Projekte von DataMapper 2, die kompatibel sind zu ActiveModel aber einige Vorteile bieten. Und deswegen kann man alle Sachen, wie man mit das von Active Model erwartet, damit machen, aber okay. Es benutzt nicht Active Model selbst.
Aber es ist API-compliant zu Active Model.
Genau.
Okay, was hat die DataMapper 2 Bibliothekssammlung, ist das richtig?
Ist das also ja, das ist ein bisschen, also DataMapper 2 ist ein bisschen ein schwieriges Thema. Jeder Hobbyist okay. hat davon schon mal gehört.
Genau,
das so fertig
gibt es aber irgendwie nicht.
Das war so wie Mongrel 2 und...
Ja, okay.
Also genau. Es gibt das Gerücht, dass da auch Einhörner mit programmieren. Also auf jeden Fall ist das noch nicht fertig. Ja. Aber was halt ganz, ganz nett ist, ist, dass die einen sehr modularen Ansatz fahren und alles als eigene Module entwickeln, die man auch einzeln benutzen kann. Ein Beispiel dafür ist Virtus, was einem besondere Sachen gibt, um Attribute zu definieren. Und das kann man halt benutzen, um die meisten Sachen von Active Model schon mal abzubilden. Virtus mit U, weil das irgendwie Latein, Virtus.
Also, naja.
Ja.
Okay.
Naja. Nein, nicht virtuos. So.
Virtus, mit einem U.
Mit einem U. So, ja. Jetzt hast du es.
Wahrscheinlich auch im Original mit so einem Strich auf dem U, ne?
Das mag sein. Auf jeden Fall, das ist es da unten. Ja, da, die Maus.
Das ist ja okay.
Genau, und da Attributes on Steroids for Plain Old Ruby Objects, das wird halt von Solnik entwickelt und da kann man dann bestimmte Attribute ein bisschen ausführlicher definieren. Unter anderem kann man dann sowas wie toHash drauf aufrufen und so weiter, was für mich sehr praktisch ist.
Sowas wie Dirty Tracking und sowas.
Genau, man kann Attributen halt zum Beispiel einen Typen zuweisen, wie String oder Integer.
Okay.
Und das ist halt wichtig für eine relationale Datenbank. Wenn ich da drauf gucke, dann ignoriere ich das grundsätzlich erstmal, dass das ein Typ hat, weil in der Document Database gibt es ja keine Typen für die Felder. Aber für die anderen Datenbanken ist das dann halt schon ganz interessant und so sind wir halt kompatibel für Data.
Wobei so ganz, so ein typisches Beispiel ist ja immer so, wie serialisierst du zum Beispiel ein Datum und wieder zurück? Ne?
Genau.
Also
genau.
Da musst du ja wissen, was das für ein Typ ist.
Genau, das ist halt der Vorteil in Virtus, dass wenn du jetzt sagst, das hat den Typ String, dann wird es automatisch in String konvertiert und wird auch als String in die Datenbank geschrieben. Das heißt, ich nehme in dem Sinne darauf Rücksicht. Aber wenn der User diese Notation weglässt und keinen Typ zuweist, dann speichere ich es halt einfach als das ab, was er mir gegeben hat. Also
rufst du dann toS drauf auf oder?
Nein, dann nehme ich es halt so, wie es ist.
Das heißt,
wenn es also, ein Date ist, bleibt es ein Date.
Ja, also ich meine, das
ja, ist. Irgendwer muss das ja serialisieren und draufschreiben. Das ist ja.
Das macht Ashikawa Core.
Genau, also dann würdest du JSON nachher auf das gesamte Objekt
aufrufen. Achso, du kriegst aber nie wieder ein Datum da raus, ne?
Das ist korrekt, ja.
Ja, okay. Mhm. Okay, das
möchte dann. Ja, und das ist dann halt Verantwortung des Benutzers. Das ist so ein bisschen eine NoSQL-Philosophie, ne? Also ich speichere halt alles so ab, wie ich es kriege.
Okay.
Und wenn der Benutzer halt gerne möchte, dass in diesem Attribut immer ein String drin steht, dann steht da immer ein String drin. Ne? Mhm. Wird dann halt von Virtus für gesorgt.
Okay, egal, ob du da auch ein Int oder ein Date reingeworfen hast.
Genau. Und das Zweite, was ich da benutze, ist das Equitas.
Okay, die sind auf jeden Fall bei den Lateinern einkaufen gegangen, ja?
Genau, und Equitas. Das wird jetzt, mittlerweile ist das bei GitHub unter dem Account von MBJ oder MBJ.
Okay, Moment.
Wir können auch nachher die Links zusammen sammeln.
Ja, ja. Dass man mal so reinschauen kann.
Genau, und das ist halt eine Validierungsbibliothek. Da kann man dann halt die einzelnen Felder validieren. Ne? Das kann man sich vorstellen, dass das ganz praktisch ist.
Active Model Validation.
Genau, aber du kannst halt sagen, ich möchte in diesem Model Validierung inkludieren oder du lässt es halt. Ne?
Genau.
Und ja. Genau.
Über Active Model Validation.
Genau.
Auch habe ich letztens auch auf einem Plain Old Ruby Object benutzt. Mhm. Kann man ja.
Genau, das hat gewisse Ähnlichkeiten, ja.
Und das ist auch wieder API-kompatibel.
Nein, das ist nicht API-kompatibel.
Das heißt, das kannst du nicht in Rails benutzen, weil.
Du kannst es natürlich auf deinem Model, weil ich ja, das, also wenn du das inkludierst, dann kannst du dann halt auf deinem Model die definieren, aber du kannst halt nicht deine alten Models übernehmen und die.
Ja, so, aber du kriegst einen Errors-Hash.
Genau, und das ist ja das Wichtige.
Das meine ich damit, also genau. API-kompatibel zu dem Validation.
Richtig, von der Rails-Seite aus API-kompatibel, aber nicht von der Benutzerseite aus. Also Die API sieht anders aus. Ich finde die ganz elegant eigentlich. Das ist das Richtige. Und für den Benutzer ist es halt dann so, dass in der Form werden ihm die Fehler angezeigt. Das
benutzt du jetzt in dem Active Record Adapter,
genau.
Nicht im Core natürlich.
Genau, da hat das ja nichts zu suchen.
Ja, genau.
Ich habe halt einfach das heißt Ashikawa AR Model. Wenn du das inkludierst du halt ein, zwei Sachen, die ich brauche, und dann halt Virtus und Equitas stehen dir dann bereit. Wenn du das halt nicht möchtest, kannst du natürlich auch alles einzeln inkludieren.
Ah, okay, das ist so ein externes Validierungsteil.
Also ja, also das ist momentan im Umbau. Es wurde früher von Emmanuel Gomez entwickelt und wurde jetzt halt von Markus Schirp übernommen. Und der baut da jetzt ein bisschen was um. Deswegen weiß ich jetzt aktuell nicht genau, was passiert. Aber die alte Version sah noch ein bisschen anders aus als das, was jetzt auf GitHub ist. Also,
okay. Ja, aber also die Headline ist quasi provides external validations.
Genau, also da muss ich mich jetzt auch noch mal ein bisschen mit beschäftigen, was sich da geändert hat. Als ich das letzte Mal benutzt habe, war das noch ein bisschen mehr so, wie man das aus Rails kennt.
Okay.
Aus dem Standard Rails Way. Ja, und das ist halt Ashikawa AR, das bietet einem halt dann
einmal umplatzieren.
Ja. bietet einem dann Komfort die grundsätzliche Anbindung, aber da ist noch viel zu tun. Und ich konzentriere mich halt ein bisschen mehr auf Ashikawa Core, weil ich möchte halt, dass die Leute, die Projekte bauen für ArangoDB, halt einen Treiber haben, auf den sie sich verlassen können.
Heißt das denn, wenn da jetzt noch viel zu tun ist, in beiden Projekten suchst du potenziell Mitstreiter, die Open-Source-mäßig dran mitarbeiten?
Ja, Contributor sind immer sehr erwünscht. Ich kriege gerne Feedback über meinen Code. Ich gebe gerne Feedback. Ich freue mich über Pull-Requests. Also auf jeden Fall.
Also Leute, die vielleicht noch das ein oder andere Open Source Projekt suchen, wo sie noch früh mit einsteigen können, das wären auf jeden Fall zwei Dinge, wo sie sich engagieren können.
Sehr, sehr cool. Gerne. Mhm.
Ja, dann
ja,
immer her damit mit dem Pull Request.
Genau. Das würde mich sehr freuen. Ja. Genau. Das ist halt einer von den Projekten, die momentan auf Ashikawa Core aufbauen.
Aber sag nochmal kurz, warum hast du dich entschieden, Virtus und Equitas zu nehmen statt Active Model und
Also der Grund dafür ist, dass ich persönlich gerne, ich hatte ja am Anfang erwähnt, Active Record versus Data Mapper, und ich möchte den Leuten die Wahl geben. Aber eine Data Mapper Bibliothek zu implementieren, ist einiges an Arbeit. Mhm. Das ist wesentlich komplexer als eine Active Record Bibliothek zu implementieren. Und es ist halt in Entwicklung Data Mapper 2, das, was eine hervorragende Implementierung vom Data Mapper Pattern wird. Und die sind von Anfang an darauf ausgerichtet, nicht relationale Datenbanken anzusprechen. Und deswegen arbeite ich mit Markus Schirp zusammen, der uns hilft, Data Mapper 2 von Anfang an mit ArangoDB Support zu shippen. Aktuell unterstützt Data Mapper zwei Datenbanken, nämlich Postgres und jetzt ArangoDB.
Okay, cool. Okay, um da quasi drin zu sein,
dann
einfach
die
Entscheidung.
Und deswegen hatte ich mich halt dafür entschieden, möglichst auch diese Bibliotheken kennenzulernen.
Ja, okay, macht dann auch Sinn, das zu verwenden. Wenn man da erstes drin sein möchte, macht das natürlich Sinn. Aber jetzt rein technisch, gibt es da Gründe?
Also das Data Mapper 2 Team, das hat sehr hohe Ansprüche an Codequalität. Mhm. Wir können nachher auch gerne nochmal über Mutant sprechen. Das ist eine von den Sachen, die aus diesem Effort hervorgegangen ist. Und deswegen habe ich das Gefühl, dass die Codequalität sehr, sehr gut ist. Und dass sie halt auch vielleicht besser wird als die von Active Model. Das ist halt ein strong Statement, damit möchte ich mich jetzt mal ein bisschen zurückhalten.
Okay, das ist mir jetzt so ein subjektiver Eindruck, also jetzt nicht so konkret, wo du gesagt hast, das fehlt mir bei Active Model, das finde ich bei Virtus oder Equitas. Obwohl jetzt Equitas hat ja tatsächlich einen anderen Ansatz mit den externen Validierungen, aber okay.
Ja, gut, verstanden.
Warum nutzen wir das doch einfach zur schamlosen Überleitung zu dem Punkt, den ich auch ansprechen wollte, nämlich Mutation Testing. Und ja, das ist ja das, was du ja wahrscheinlich gerade meintest. Genau.
Ja, das gibt's ja schon was länger, ne, Mutation Testing.
Ja.
Wie hieß nochmal die Bibliothek?
Von diesem einen Typen, der hier auch diesen Flock
Ruby
Sadist oder wie das heißt.
Also es gibt halt die Seattle AB,
genau.
Da sind so ein, zwei bekannte Rubyisten drin.
Mhm.
Und
das ist so irgendwie die krasseste Ruby User Group auf der Welt.
Oder so. Ja, also ja, Aaron Patterson sagt, das ist nicht die coolste User Group, aber irgendwie schon.
Ja.
Und daraus sind halt so Projekte wie Flock und Flay hervorgegangen, die halt auch schon sehr viel auf dieses Code-Qualität und dein Code ist viel schlechter, als du denkst.
So Metrik, so statische Metriken.
Genau. Und ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, welches davon
Haeckel.
Das ist.
Haeckel, richtig.
Haeckel war das erste Mutation-Testing-Tool.
Und das ist schon echt alt.
Also genau, und deswegen, das läuft auch nur auf Ruby 1.8 und nur mit Ruby 1.8-Code.
Ja.
Und
was ist denn Mutation Testing überhaupt, Lukas?
Genau, was ist Mutation Testing? Also man kennt ja sicherlich das Code Coverage so im Allgemeinen, ne? Also wie gut sind meine Tests, was covern die so?
Und Code Coverage und wie gut sind meine Tests sind ja noch zwei verschiedene Sachen, oder?
Also Test Coverage, also wie viel von meinen Branches werden abgetestet? Das ist halt Code Coverage oder halt Branch Coverage, gibt es verschiedene Ausdrücke für.
Mhm.
Das ist ja mittlerweile schon eigentlich relativ verbreitet, das auch sich anzugucken.
Ich habe manchmal den Eindruck, das ist das neue Code-to-Test-Ratio.
Ja, es ist schon länger. Code-to-Test-Ratio ist eigentlich schon relativ lange tot.
War aber ganz, ganz lange der heiße Scheiß.
Aber schon seit ein paar Jahren wird eigentlich Code-Coverage genommen.
Wir waren noch mal auf einer hier Rails-Camp in Hamburg. War da nicht auch irgendwie ThoughtWorks oder so, die dann irgendwie in so einem Vortrag da so ganz stolz so Code-to-Test-Ratio 1:4 irgendwie noch was geprahlt haben?
Ja,
und so.
Ich erinnere mich.
Wo ich auch gedacht habe, so, es heißt irgendwie gar nichts. Das heißt einfach nur, dass hier viele, viele Zeilen Test schreibt, aber sonst sagt das halt irgendwie relativ wenig. Also das ist noch nicht so lange her.
Ja, aber ja, das stimmt. Also das ist jetzt irgendwie zwei Jahre her, glaube ich. Aber ich glaube, so seit 3 Jahren ist auf jeden Fall
das
Code Coverage verstärkt gemacht.
Ja.
So, das ist auf jeden Fall auch noch nicht ein finaler Qualitätsmerkmal.
Noch vor allem kein absolutes Merkmal.
Genau, aber es ist auf jeden Fall viel aussagekräftiger als Code-to-Test-Ratio, weil man eben sieht, was man konkret
testet. Das ist richtig.
Aber, ist also, mit 1.9 auch super simpel geworden.
Richtig.
Das ist halt
richtig. Bei 1.8 musste man dann noch so SimpleCuff oder sowas benutzen und mittlerweile ist es, glaube ich, ein Minitest mit eingebaut.
Ja, oder? Nee, so ist sogar also die Hooks, um das überhaupt abzufragen, sind halt direkt in MRI schon drin.
Mhm.
Und es gibt jetzt SimpleCuff benutzt man, glaube ich, immer noch, aber das macht jetzt irgendwie weniger. Ich krieg's gerade nicht mehr so ganz zusammen, aber es war auf jeden Fall super simpel, das einzubauen.
Aber wenn man einen Minitest verwendet, dann läuft, glaube ich, also da muss man sich schon aktiv gegen wehren, automatisch
ein SimpleCuff. Aber selbst wenn man Aspect benutzt, ist es halt irgendwie ein Gem rein, das dann irgendwie das HTML da schön rechnet und dann irgendwie 3 Zeilen dann Spec-Helper rein und dann war es das eigentlich schon.
Ja.
Kann man auch nur empfehlen, das eigentlich einfach mal mitlaufen zu lassen.
Ja, also es ist auf jeden Fall schon interessant, das sich anzugucken und welche Fälle man nicht abgedeckt hat.
Genau.
Aber es ist relativ einfach, da 100% zu erreichen.
Genau. Und jetzt kommt der nächste Tier.
Genau.
Ja, so einfach ist das ja nicht. Ne? Und es ist auch nicht erstrebenswert unbedingt, Code-Coverage von 100% zu erreichen.
Ist es nicht?
Ja, das kommt so ein bisschen drauf an, was du machst. Ne? Also wenn ich jetzt so dran denke, du willst irgendwie so eine Core-Library, ja, was Lukas da gerade beschrieben hat, dann möchtest du ja eigentlich schon alles durchtesten. Ja, das ist halt so eine Kern-Library, die halt sehr abgegrenzten Funktionsumfang hat, wo du, also abgegrenzt, ne, im Sinne von, du weißt halt genau, was du da machen willst, soll die Basis sein für alles mögliche andere, dann möchtest du ja eigentlich schon schauen, dass du an die 100% kommst.
Ja, das ist richtig, aber jetzt nur so pauschal zu sagen, das ist einfach und das muss man machen, das möchte ich gern relativieren.
Ja, also ich sehe es halt auf jeden Fall ähnlich wie der Bastian, also dass man sagt halt irgendwie, man trustet seinem Framework. Ne? Also man sagt irgendwie, Rails teste ich nicht, weil Rails ist halt fertig.
Genau.
Und wenn ich halt ein Framework oder eine Library bereitstelle, dann verlassen sich andere Leute darauf, dass es funktioniert.
Ja, also im Library-Kontext stimme ich euch
genau
dazu. Genau. Im Applikationskontext muss man natürlich ein bisschen aufpassen.
Ne, richtig. Weil natürlich hast du ja dann Sachen auch im Integration-Testing-Layer und das ist dann schwierig, das irgendwie über Coverage abdecken zu lassen. Und ja, okay. Aber ja, Library genau können wir festhalten, 100% und ist auf jeden Fall machbar. Wenn es nämlich schwierig wird, dann heißt es, dein Code ist möglicherweise zu verschachtelt.
Ja, ja, genau. Genau. Wo man dann vielleicht dann mit Flock oder...
Ja, also bei, das ist nämlich dann eigentlich auch ein ganz guter Punkt. Das kann dann durchaus auch ein Code-Smell sein, wenn 100% zu erreichen sehr aufwendig ist. Ja, mit einer abgeschlossenen Library ohne externe Dependencies großartig.
Richtig, also als ich das erste Mal die Coverage berechnet hatte bei mir, war ich schon bei 100%, ohne dass ich es vorher überhaupt mal angeguckt hatte. Ach, danke, danke.
Das ist echt gut. Also ich habe jetzt schon bei mehreren kleinen Sachen, die ich jetzt gebaut habe, wo ich dann im Nachhinein erst Coverage halt hinzugefügt habe, war ich nicht ganz 100%, irgendwie, keine Ahnung, 70, 80 oder sowas in der Richtung, aber das hat mich halt, das hat halt echt dazu geführt, was du gerade sagtest, Dirk, so, die Stelle ist aber irgendwie doof zu testen. Vielleicht sollte man das dann doch lieber eine eigene Methode rausziehen, damit man halt einfacher einen Test dafür schreiben kann. Also es hat mehr dazu geführt, überhaupt Stellen zu finden, die man einfach vergessen hat zu testen, ne? Und darüber dann sozusagen rausbekommen, okay, wenn ich den Test dafür machen will, dann ist das voll hässlich, also muss ich irgendwie das ein bisschen refactoren.
Wobei, dazu kannst du dir zum Beispiel auch CoCline mit reinziehen.
Da, genau, das ist ja letzten Endes ja Flock als Service.
Genau, also CodeClimate benutzt unter anderem auch Code Coverage und bietet das halt als Cloud-Service an. Das sollte man einfach mal ausprobieren, wenn man ein Open-Source-Projekt hat.
Coverage machen die auch?
Ich bin
dafür müssen die aber den Test ausführen. Machen die das?
Machen die
ich habe gedacht, die machen nur reine statische Analyse.
Flay und Flock
dünnes machen Eis auf jeden hier?
Fall, glaube ich. Ja, wir laufen jetzt gerade hier voll auf dem Eis. Auf jeden Fall machen die schon einige Qualitätstests, auf jeden Fall. Also das kann ich sicher sagen.
Aber ich meine,
geben einem nachher halt eine Note.
Also soweit ich das jetzt in Erinnerung habe, sind es halt reine statische Metriken, die da gemacht werden.
Ja, das kann sehr gut sein. Also auf jeden Fall geht das alles so in diese Richtung, versuchen zu messen, die Codequalität und
die Veränderungen.
Halt, genau.
Ja.
Genau.
Die Veränderung ist ja oft das Interessante.
Ja, ja, richtig, richtig.
Ja, okay, aber zurück zum Mutation-Testing.
Genau, also wenn man jetzt die Branches halt abtestet, ne, also hier ist ein If, hier ist ein Else und dann dreht man alles mal ein bisschen hin und her, dann ist man halt bei Code-Coverage und schaut sich an, wo man da, in welche Richtung man läuft.
Das heißt ja nur, dass der Test da mal vorbeigelaufen ist. Das heißt ja nicht, dass der Test das auch tatsächlich getestet hat.
Genau. Und jetzt beim Mutation-Testing, da dreht man halt das ein bisschen auf und da passiert halt Folgendes. Der Code wird verändert und darum mutiert und danach wird der entsprechende Test nochmal laufen lassen und der soll dann halt fehlschlagen. Also, wenn
und dann ist es grün.
Und dann ist es grün, genau. Also wenn es rot ist, ist es grün.
Ja.
Also der Test versucht halt deinen Code zu zerstören und guckt dann an, ob dieser Mutant lebendig ist, also heißt es ein Mutant, also found alive mutant, please kill him. Der schaut sich dann an, okay, hier, wenn ich das mutiere, das fängst du gar nicht ab, du Idiot. Und das kann halt wesentlich mehr Fälle nochmal finden als...
So dieses klassische Beispiel irgendwie aus einem größeren als ein kleiner als machen und gucken, ob der Test kaputt geht.
Richtig, genau. Genau, und also der Mutation-Test ändert halt die Semantik des Codes und dann muss halt der Test fehlschlagen.
Ja. Also das ist halt auch so ein, das ist halt auch wirklich was ich nur bei solchen Libraries auf dieser Ebene benutzen würde, weil das halt einfach, das ist auch, glaube ich, relativ zeitintensiv, dann die Tests halt laufen zu lassen.
Ja, sehr.
Es gab ja dann bei Mutant selber, gibt's ja, ich habe da mal kurz drüber geschaut, es gibt ja da so einen Modus, wo du irgendwie deine Tests ganz absurd strukturieren musst. So mit jeder Methode einen Testfile, damit er halt viel schneller halt den Test halt nochmal ausführen kann, nachdem er die Methode mutiert hat. Führt aber dazu, dass du halt 1000 Millionen Dateien da irgendwo rumliegen hast.
Okay.
Und so von der Übersichtlichkeit fand ich das her eher abstoßend.
Genau, also ich habe mich da mit dem Dan Kapp und dem Markus Schirp vom Datamapper-Projekt drüber unterhalten, die halt Mutant einsetzen und entwickeln. Und die sagen halt, sie haben halt diesen Datamapper-Style entwickelt. Da ist es halt so, jede einzelne Funktion, die ein Public Interface hat, hat eine einzelne Datei. Mhm. So kann man sich dann halt vorstellen, wenn ich in der Datei, in dieser einen Funktion rumfummle, dann brauche ich halt nur diesen Test, diese Testdatei laufen zu lassen und nicht alle, wodurch ich halt viel Zeit spare.
Man könnte natürlich jetzt auch auf die Idee kommen zu sagen, du benutzt irgendwelche Annotationen oder sowas, um halt in Aspect zu sagen, ich teste hier das, also um das ein bisschen expliziter zu machen.
Genau, man könnte Describe-Blocks oder sowas benutzen.
Genau, und dann halt irgendwie dann sagen, also das, dem ein bisschen helfen, festzustellen, wenn er das mutiert hat, was muss er dann ausführen. Aber vom Ansatz her also ist es schon eine zeitaufwendige
richtig. Geschichte. Richtig, ist es, möchte ich auch nochmal ganz klarstellen, bevor da jemand auf meinen Code guckt und sagt, ah, das ist aber merkwürdig. aktuell setze ich noch kein Mutant ein. Ich bin dabei, noch an anderen Code-Metriken zu arbeiten und werde danach auf Mutant umstellen, weil ich habe meine Tests halt klassisch strukturiert und das erstmal alles umzustellen. Und wenn man Tests umbaut, dann besteht ja immer die Gefahr, dass man auch so sehen, irgendwas ändert. Deswegen möchte ich da auch ganz in Ruhe dran gehen und das dann halt umstrukturieren und dann mit dem Mutant anfangen.
Ja. Okay, das heißt aber, das ist aber nur ein Modus. Du musst das nicht so machen.
Okay.
Es ist einfach nur viel schneller.
Okay. Genau. Also du könntest einfach das jetzt so lassen, wie es ist. Ja. Aber dann wartest du auch hier Tausende.
Ja. Okay. Und es ist halt so, man kann in Mutant halt verschiedene Test-Modi implementieren, die halt auf verschiedene Strukturen eingebaut sind. Und der Hauptsupportete ist halt genau dieser, wo die einzelnen Funktionen liegen, weil das Datamapper-Projekt halt diesen Stil benutzt und das halt hauptsächlich vom Datamapper-Projekt benutzt wird.
Ja, aber wobei, also man könnte jetzt auch sagen, okay, Mutation-Testing ist halt so auf dieser Komplexitäts- und Zeitebene wie so ein Integrationstest, wovon so einer normalen App halt angesiedelt, finde ich jetzt auch nicht so schlimm, wenn man das jetzt, wenn man, ich weiß nicht, benutzt wahrscheinlich Travis oder sowas für den ganzen Kram.
Selbstverständlich.
Selbstverständlich, ja. Man kann bei Travis ja nicht mehrere Builds pro Projekt machen, oder?
Das ist immer so.
Mehr Builds? Ja, also dass du halt so ein, also wenn du halt irgendwie, wenn Integration-Tests halt irgendwie zu lange laufen oder dass du halt so einen separaten Jenkins-Job irgendwie hast, der dann Integrationstests halt zum Beispiel macht.
Nee, das geht nicht.
Ja, ja. Gut, aber bei so einer Library wird es ja auch einfach.
Ja, genau, du bist jetzt auch zusammen. Nee, das vergiss, was ich da sagen wollte.
Ja. Nee, also das ist richtig.
Wie viel langsamer ist denn das? Also ich habe nur gelesen, dass es halt sehr, sehr viel langsamer sein soll und es leuchtet halt auch ein.
Ich habe da keine Zahlen.
Keine Erfahrungswerte?
Nein, okay. Nein, leider nicht. Okay. Aber mir wurde halt stark davon abgeraten, es überhaupt zu probieren.
Okay. Ist es denn, läuft das denn irgendwie durch auch? Weil damals das Hackle, das weiß ich, da
also,
war auch die Warnung. Also
das ist mit,
versuch das einfach nicht, dass das läuft, weil das wird auf jeden Fall irgendwann sterben.
Das ist mit 1.9
besser geworden,
ziemlich easy geworden, also in Anführungsstrichen easy geworden. Also du musst nicht mehr so diesen Mega-Hack machen, der da noch für 1.8 noch erforderlich war.
Also okay. dieser Markus hat mir gesagt, dass es am einfachsten auf Rubinius ist und danach kommt so Ruby 1.9 und danach kommen die anderen.
Okay.
Also das bringt einem halt einfach sehr viel Tools mit, um solche Sachen zu machen.
Okay, ja, cool.
Cool. Okay.
Ja, also wie das jetzt genau gebaut ist, kann ich euch absolut nicht sagen. Also das verstehe ich nicht ansatzweise.
Okay. Ich glaube, das ist auch ein bisschen freaky.
Ja.
Es muss ja freaky sein.
Ja. Genau.
Verändert deinen Code irgendwie.
Ich finde die Idee aber geil.
Ja, es ist eine Idee, auf jeden Fall. Und dass das jetzt einfach nochmal jemand aufgegriffen hat und für Ruby 1.9 poliert und zuverlässiger, sodass man es auch. Also weil das Hacke, da hatte ich immer das Gefühl, es ist so, kann man mal machen, aber ist eher so ein bisschen just for fun.
Ja, ich glaube, es war auch mehr der Proof of Concept.
Ja, genau. Und wenn da jetzt irgendwie die Hooks drin sind in Ruby und man das ordentlich verwenden kann, ist das halt echt cool.
Ja.
Also gerade für so Library-Entwicklung.
Ja. Also ich persönlich würde das, wenn ich jetzt eine Rails-Anwendung schreibe, niemals dafür benutzen. Also das ist einfach nicht das Richtige. Aber für eine Library, finde ich, ist das schon angemessen.
Ja.
Und ich meine, das ist ja auch ein Lerneffekt. Ne? Also ich denke mal, wenn man jetzt eine Library geschrieben hat, die voll Mutant getestet ist, dann findet man halt auch einfach Sachen, auf die man vorher nicht geachtet hat.
Ja, genau. Man kann so seine Best Practices irgendwie
polieren. Also das schärft so ein bisschen halt das Hingucken.
Ja.
So.
Ja.
Cool. Wenn man noch so ein bisschen hier so bei Tests dauern lange und alles irgendwie blöd und Rails und so. Gibt's ja
statt
noch
die Tests schnell zu machen, einfach Workarounds schaffen.
Genau,
ne?
Richtig. Zeus? Nee, wie spricht man das nochmal aus? Korrekt?
Zeus.
Also Zeus.
Bei God of War hat er immer Zeus gesagt.
gibt's noch, das ist so ein, also angeblich ist das ja sogar irgendwie Agnostic Preloading. Fu, steht zumindest in der README. Ich habe keine Ahnung, ob das überhaupt geht und Sinn macht oder so. Es ist halt so ein bisschen, wie Spork, was ja sich auf Tests beschränkt.
Ja, ganz kurz nochmal, worum es geht.
Also so Preloading.
Also was ist Spork gewesen?
Spork ist so ein, also Spork, was nochmal, der, du startest das, also du startest halt Spork, der lädt quasi deinen ganzen Rails-Kram und forkt dann für die Testausführung sich selbst,
genau,
so dass du halt quasi
den Rails-Startup einsparst.
Was häufig ein großer Anteil ist, vor allem wenn man nur so einen einzelnen Test ausführt und dann jedes Mal das ganze Rails-Environment dann lädt, dann ist halt schon dann erheblicher Overhead dann an der Stelle. Klappt auch meistens ganz gut. Es gibt halt nur diese klassischen Probleme wie Reloading von bestimmten Teilen, die halt irgendwie dann ja gecached sind, weil die irgendwie so Framework-Hook-mäßig da irgendwo ansetzen. Und SUS nimmt das, wenn ich das richtig verstanden habe, noch einen Schritt weiter. Also du kannst halt auch deine Konsole, also der bereitet halt alles Mögliche vor, also inklusive sogar Server, glaube ich auch. Kann man damit auch richtig schnell neu starten. Ja. Also Generatoren auch sehr geil. Also wenn man ein richtig großes Projekt hat und dann so eine Migration mal eben kurz anlegen möchte und man hat dann diese 3 Gedenksekunden davor. Ja,
3?
Ja. Oder mehr. Und genau, und halt auch Konsole ist halt, wird halt alles in mehreren Prozessen vorgehalten und ich glaube, da wird aber auch geforkt, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. SUS ist aber so ein bisschen proaktiver und intelligenter, was das Reloading angeht. Also es gibt da, ich habe es noch nicht bis zum Exzess getestet, aber es verspricht zumindest, da ein bisschen robuster zu sein und ein bisschen intelligenter zu sein, was neu zu laden ist, wenn sich Dateien ändern.
Ja, wenn es, also es muss dafür auf einem Filesystem laufen, was FS-Event oder iNotify.
Da wir ja, also da ja wahrscheinlich keiner hier auf Windows entwickelt und wahrscheinlich auch keiner der Zuhörer, hoffe ich mal, sollte das ja gegeben sein.
Sonst gibt's Reader-May.
Genau. Darf
man das leider nicht mehr hören.
Ja. Genau, also ach ja, genau, Rake ist hier noch als Beispiel da drin oder ein Runner oder so. Also es ist zum Entwickeln schon ganz cool.
Ja, das ist auch ganz interessant. Also wenn du es halt startest, dann hast du so einen kleinen Statusmonitor und siehst halt, welcher von denen jetzt gerade grün ist. Und wenn er dann halt einen neu startet, wird er kurz rot und dann wird er wieder grün.
Das ist echt ziemlich geil. Also du arbeitest halt ganz normal und der merkt halt, oh, du hast jetzt hier am Routing was geändert, dann muss ich mal eben hier diesen vorgewärmten Prozess für den Server neu starten. Also, oder was auch immer dann halt dafür erforderlich ist.
Okay.
Deswegen wundere ich mich ein bisschen. Irgendwo meine ich, was von Agnostic gelesen zu haben.
Oben steht.
Ich frage mich so ein bisschen, wie das funktioniert.
SUS is a Language Agnostic Application Checkpointer für Non-Multithreaded Applications.
Mm-hmm.
Currently only Ruby is targeted.
So funktioniert das also.
Ja, und der muss
wir sind eigentlich agnostisch, aber im Moment machen wir nur Ruby.
Das schreibe ich jetzt bei Ashikawa Core auch
hin. Ja, genau. Und eigentlich muss das Teil ja auch ziemlich viel über Rails wissen. Also kann mir ja keiner erzählen, dass das irgendwie mit Heuristiken oder sonstigen Sachen irgendwie zu erkennen ist.
Ja.
Wobei, wenn man Umzug am, wie war das, 3 Charakter geändert?
Ja, mehr als 3 Charakter, es muss eine Korrektur sein, schick mal eine Postkarte raus.
Genau, mit wärmster Empfehlung zur letzten Episode.
Ja. Heuristiken gehen da schon, ne?
Also ich denke mal, man soll es auf jeden Fall mal ausprobieren.
Ja.
Benutzt
du das, Lukas, intensiv? Oder?
Also ich bin ja einer von den Ruby-Entwicklern, die dafür bezahlt werden, Ruby zu entwickeln und wenig Rails machen.
Das heißt, du hast sowieso schnellen Kram.
Aber also das ist, ich brauche es halt nicht, weil ich benutze, also für meine Arbeit, sage ich jetzt mal. Ne? Also Ashikawa nutze ich halt Guard für. Und das ist, die Tests laufen halt in 2 Sekunden, ne? Also da brauche ich keinen Preloader für.
Ja, ja, genau.
Aber wenn ich halt zum Beispiel an dem anderen Open Source Projekt, an dem ich so arbeite, NerdHub arbeite, dann habe ich das jetzt bei den letzten Malen mal ein bisschen mit experimentiert. Aber ich habe da nicht so viel dran gearbeitet in letzter Zeit, deswegen wollte ich das jetzt mal in nächster Zeit so ein bisschen ausprobieren.
Ja.
Aber es so von den ersten Mal ausprobieren war das schon wirklich beeindruckend. So,
okay.
Man tippt es ein und es ist direkt da.
Ja,
so
cool,
sehr
ungewohnt. Ja, ich habe es noch nicht ausprobiert.
So, glaube, so langsam haben wir, so können wir so diesen ganzen Testblock.
What?
Haben wir. Ja, das ist, genau, Google hat mich auch gerade eben gesign-outet.
Das ist der Global Sign-out.
Global Sign-out, genau. Hat der Praktikant wieder irgendwas deployed bei Google. Nee, ich glaube, so ein bisschen. Oder hast du noch irgendwas für Testing, Dirk? Nee, ne? Also ich glaube.
Für Testing.
Haben wir auch schon ganz schön viel über Testing gerade.
Nee, ich habe jetzt auf jeden Fall nichts.
Wir haben jetzt 40 Minuten über Testing geredet, das ist ja
Wahnsinn. Ja, wir haben wie viele Minuten über Testing geredet?
Okay. Ja, dass wir ein bisschen noch so zu diesen wichtigen Sachen noch kommen. Also ich meine, wir machen ja jetzt hier nicht...
Bier ist erst halb leer.
Ja.
Du hast gut reden.
Magst du noch eins haben, Lukas?
Mhm. Ich gebe dir eins. Wir hatten ja so in der Ruby und Rails Welt in letzter Zeit so das... Ach, kannst du mir noch eine Fassbrause bitte? Genau.
Klar.
Das ein oder andere Security-Problem. Ich komme langsam wirklich nicht mehr mit so in welchem... In welchem Aufschrei jetzt welches YAML-Parsing-Injection-Foo kaputt gegangen ist. Worüber ich gestolpert bin die Tage, war ein Blogpost von Aaron Patterson über State of YAML-Foo Fuck-up. Wie auch immer er das mit...
F7U12.
Genau. Wo er wirklich schön darlegt, so, was so die Kernidee teilweise auch hinter YAML noch ist, so mit Object Marshalling. Also, wie sagte er, irgendwie YAML ist irgendwie erfunden worden, weil man irgendwie Marshall, Dump und Load nicht benutzen will, sondern so ein Human Readable... Nee, er hat es als Human Readable Marshall, Dump Marshalling bezeichnet. Und der Knackpunkt halt am Marshalling ist, du willst halt die Objekte so wieder rausbekommen, wie du sie reinbekommen hast. Es ist halt nicht so wie JSON oder XML, wo du das quasi per Hand implementieren musst, dass du sagst, wenn ich das jetzt hier wieder lese und parse, dann möchte ich halt eine Instanz von diesem Objekt haben. So, und das ist natürlich ein wunderbarer Vektor. Was ja dann auch das ist doch, glaube ich, sogar das, was ja in dem RubyGems Incident da verwendet worden ist, um da halt reinzukommen. Weil man halt einfach einen YAML von außen gelesen hat und dementsprechend da eine Lücke halt ausgenutzt worden ist. So. Und letzten Endes, also das Fazit, was ich halt mitbekommen habe, ist, du willst nicht YAML von jemandem annehmen, den du nicht kennst. So. Mhm. Du willst eigentlich YAML nicht als User-Input haben. Aber für alles andere ist das halt eigentlich total fein. Also die beliebte Database-YAML ist halt eigentlich völlig in Ordnung. Das problematisch wird es halt nur, wenn man User-Input halt entgegennimmt. Da sollte man dann halt eher sowas auf JSON oder ähnliches zurückgreifen.
Das fand ich sowieso interessant. Also ich meine, warum sollte man denn eine Schnittstelle bereitstellen, wo man YAML hinschicken kann? Also dafür ist JSON auch viel besser. Ich meine, für eine Konfigurationsdatei finde ich YAML jetzt auch wirklich super. Und dafür kann man es ja auch problemlos benutzen. Aber warum sollte ich denn YAML in meiner Rails-Applikation annehmen?
Ich bin auch nicht komplett in dem Thema drin. Aber war es nicht so, dass das Problem war, dass du JSON schicken konntest, also in dem YAML drin ist? Ne? Genau. Also und es ist per Default auch drin.
Okay. Also Aaron redet halt, wie gesagt, halt nur darüber, was YAML halt macht nochmal so und wie das dann eigentlich gedacht ist und auf welche Arten und Weisen man das auch exploiten kann.
Zum Thema, warum sollte man YAML annehmen? Ich habe heute zufällig einen Post gefunden, dass es Leute gibt, die in dem User Agent PHP-Code Base64 encodiert schicken, um damit irgendwas zu exploiten.
Okay.
Warum sollte man einen User Agent evaluieren?
Einmal durch Evil durch.
Genau, das
passt passieren. Schon.
Also ja.
Also der Post ist auf jeden Fall sehr kurzweilig, sehr informativ gewesen. Vor allem diese verschiedenen Ansätze. Warum Rails an manchen Stellen irgendwie Module Eval macht, was eigentlich eine blöde Idee ist und dass sie das halt auch schon umgestellt haben. Auf hier Define Method statt irgendwie so Methoden mit Module Eval zu evaluieren, weil dann kannst du halt einfach dann da ausbrechen, indem du halt da so Abkürzungen machst. So, ich kriege mir ganz zusammen, kannst lesen, schön informativ und kurzweilig.
Sehr gut. Ja, ist auf jeden Fall sehr interessant.
Genau. Aber so Quintessenz, YAML einfach nicht von außen annehmen.
Ja.
Richtig. Ist halt kein
Grund für
Transportformat.
So, der nächste ist von dir, Dirkchen, ne? Sleepwell, YAML Vulnerabilities and Padrino.
Achso, ja, das ist schon ein bisschen älter. Das ist, wir hatten ja schon mal über Padrino geredet.
Richtig.
Und Padrino hat offensichtlich nicht so
kein Problem. Probleme. Padrino ist safe.
Genau. Das war, glaube ich, gut, die Quintessenz.
Das ist ja wahrscheinlich von gestern jetzt hier.
Genau.
Ne?
Das ist auf jeden Fall.
Das ist ja,
keine Sorgen machen.
Das ist ja der Zero Day von vorgestern. Das ist ja schon mal völlig uninteressant hier.
Richtig. ja, dann gibt es noch einen. Ich habe den immer noch nicht komplett gelesen. Es ist ein sehr langer Post.
Ja, der hat ein Kollege bei AdCloud, glaube ich, rumgeschickt.
Genau.
Ne? Und auch sehr viele spannende Kommentare.
Ja, ich habe den aber auch über einen anderen Kanal noch reinbekommen. Also naja, auf jeden Fall.
Wie heißt der Blog? Calzumeus?
Calzumeus, genau. Ja. Naja, das ist auf
jeden Fall. What is the rail security issue means for your startup?
Ah, ja. Okay. Und da die Quintessenz ist, glaube ich, we are doomed.
da gab es einige Posts von, oder?
Ja, aber der erklärt das auch alles ziemlich intensiv. Der ist auch selber mit daran beteiligt, noch weitere Lücken gerade aktiv zu finden in irgendwelchen Gruppierungen.
Ach, das habe ich doch gelesen.
Genau, und er fängt halt damit an, dass wir auf jeden Fall uns darauf einstellen können. Und kurz nachdem das dann hier war, ist dann natürlich auch noch weitere Security-Issues aufgepoppt, dass jetzt die nächsten Wochen ein bisschen anstrengend werden, weil jetzt einfach sie alle draufstürzen und hoffen, noch was zu finden, was aber eine gute Sache ist.
Ja, ich bin auch fester Überzeugung, dass das ist momentan das Beste, was uns in der Ruby und Rails Welt passieren kann.
Aber das war, glaube ich, auch der Tenor von dem Artikel.
Ja, also, dass man.
Das war jetzt kein Gebäsche, sondern tatsächlich, okay, das ist jetzt halt ein Stand, das wird jetzt passieren, das härtet gleichzeitig das Framework, das härtet die Community und grundsätzlich kann man sich eh nicht davon freisprechen, dass man Sicherheitslücken hat, die wird es immer geben.
Ja, und wie Oliver ja letzte Woche mit extrem viel Erfahrung ja auch angemerkt hat, so Hauptgrund für Downtimes in der Enterprise-Welt sind halt Security-Incidents und Security-Updates.
Ja.
Und wenn das halt selbst in der Java-Welt passiert, wo du dann schon als hip giltst, wenn du eine 5 Jahre alte Library einbindest, weil das ist ja der neueste Scheiß, dann muss man halt schon mal dagegen halten, so mit welchem Tempo man sich da in der Ruby-Welt bewegt. So, und ja, also es wird halt weiterhin passieren, es wird immer passieren, dass wir Sicherheitslücken irgendwie haben und meiner Meinung nach, wie ich gerade sagte, es ist das Beste, was uns halt momentan passieren kann. Es gab da so einen prinzipiellen Vektor mit irgendwie Payload, Injection, Kram, Initialisierungsformaten und das wird ja momentan ja aus allen Richtungen irgendwie intensivst beleuchtet, so for Fame oder for Fun oder wofür auch immer. Und die Lücken sind halt, waren halt schon seit Jahren da und wenn jetzt halt 100-mal mehr Leute drauf gucken als vorher, dann super.
Ja, geil.
Ist
und ich finde es halt wirklich, also ne, bei all den, hier Ruby ist ja alles gar nicht so sicher.
Und
ich finde es halt faszinierend, wie schnell, wie präzise und wie transparent die Core-Entwickler auf diese Incidents reagieren.
Ja.
Also das ist wirklich Respekt.
Gut, da gibt dann die ein oder andere Regression, wo man da mal reinrennt.
Ja, letzt wieder gehabt bei dem 3.2.12. Also wenn ihr Table-Alias verwendet in irgendwelchen komplexeren Joins, die fallen auf die Nase.
Ja, aber das ist wahrscheinlich eher.
Aber auch nur, wenn man, das auf Nummern, also wenn man in Aware Numeric verwendet, dann fällt das auf die Nase. Ja. Das ist halt echt nichts.
Also man muss ja schon ein bisschen konstruieren, um das zu finden. Und es gibt auch, glaube ich, einen Workaround in dem Pull-Request, der das adressiert, soweit ich weiß. Ich habe
man kann einfach selber dafür sorgen, dass man nicht eine Null in das Arel schreibt, nicht die Zahl, sondern einfach selber als String macht und dann ist alles gut.
Also gibt Workaround dafür und dafür, also für die relativ hohe Frequenz an Security Fixes, die jetzt herausgekommen ist, in Kombination mit relativ guter Response-Zeit, dann doch relativ arm an Regression zu sein, ist.
Ja, und selbst wenn man in die Regression läuft, man kann sich halt sicher sein, also wir hatten sie irgendwie einen Tag später und guckst halt auf GitHub, suchst danach und findest halt zwei Issues, die das adressieren. In dem Pull-Request für das Security-Update ist schon ein Kommentar drin.
Ja,
alles ziemlich cool. Ziemlich cool.
Genau. PHP Code Injection via User Agent String.
Ja, das wollte ich gerade gesagt.
Ah, die Anekdote.
Das musste ich einfach reinpacken.
packen. Das ist, es ist also auch PHP hat noch Security-Probleme.
Genau, und halt, ich frage mich, wer also es ist absurd. Und es sind halt, es ist hier irgendwie so ein Honeypot, also von, keine Ahnung.
Wie geil ist das denn?
Naja, auf jeden Fall Jungs, die Honeypots aufstellen und diese Angriffe halt tatsächlich mitbekommen, das versuchen anscheinend Leute, was halt bedeutet, dass das halt auch Leute tun offensichtlich, ne? Weil sonst würde man es ja nicht versuchen. Und das ist schon
hart. Geil.
Ich finde das hart.
Ja.
Das ist echt eine interessante Lücke.
Gut, aber demnächst wird ja alles besser.
Ja.
Kann man das so sagen? Weil es gibt ja demnächst Ruby auf Python.
Topaz.
Klingt komisch, ist aber so.
Topaz ist die Rede.
Genau, Topaz ist jetzt auch echt ist relativ neu.
Version 0.1.
Ja. Genau.
Das basiert auf PyPy, ne?
Ja.
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 Mach nochmal den Management Summary, Dirk.
Ja, Topaz ist eine Ruby-Implementierung in Python. Nicht feature-complete, aber soll total toll sein, wenn es mal fertig ist.
Und warum möchte man?
Nee.
Dumme Frage.
Also, was ich mich gefragt habe, also die reden halt hier, ne? Toller Garbage Collector, Just-in-Time-Compiler, bla bla bla. Habe ich bei JRuby auch, soweit ich mich erinnere.
So ein Spaßprojekt, oder?
Ja, irgendwie schon. Also die haben auf jeden Fall auch mit Charles Nutter zusammengearbeitet, die Jungs, was ein gutes Zeichen ist.
Das ist ein Ken-Ding.
Wie hieß denn nochmal dieses eine Projekt, das Ruby, also das MRI via EM-Skripten auf V8 laufen lässt?
Ja, EM, ja, Mobile, nee.
WebRuby,
ja,
nee,
WebRuby.
Nee, ich meine... Hat da nicht irgendeiner, wie hieß denn das? Es war irgendein Projekt, um so eine True Ruby Sandbox Environment zu bekommen. Der also in Ruby mit hier Ruby Racer, wie heißt nochmal diese Node?
Ruby Racer,
Ruby, ja. Also der hat in Ruby mit Ruby Racer V8 betreibt und da drin Ruby, also komplett Ruby, nicht nur MRuby, sondern komplett Ruby laufen zu lassen.
Okay.
Langsam wie Sau. Funktioniert aber mit diesem so von wegen, ja, so kann man halt wirklich gesandboxed, endlich mal eine vernünftige Sandbox sozusagen oder irgendwie sowas gut. In der Richtung. Muss ich mir mal raussuchen, ich kriege es gerade nicht mehr ganz zusammen.
Aber klingt noch ein bisschen absurder als Topaz.
Ich meine, der logische nächste Schritt ist ja, dass wir jetzt eine Python-Implementierung in Ruby brauchen und dann Python-Implementierung Ruby
das müssen wir in schon, Python. Das muss ja schon fast ein Aufruf, muss ja schon fast so einen Aufruf jetzt geben, oder?
So ein, naja.
Aber ich weiß nicht.
Aaron arbeitet bestimmt schon da dran.
Genau.
es ist auf jeden Fall eher so ein, es macht eher den Eindruck nach einem Spaßprojekt, auch wenn es sehr ambitioniert hier klingt. Sicherlich ganz cool, um mal das eine oder andere noch über Ruby zu erfahren. Ja, und da fallen bestimmt auch hoffentlich ein paar Dinge zurück, wenn man sich schon Arbeit macht. Aber ansonsten, glaube ich, wenn man eine Alternative zur MRI braucht, dann ist, glaube ich, eher JRuby das, wo man sich nach umgucken sollte.
Aber ich sag mal so, also das jetzt als Spaßprojekt, als Rubinius angefangen hat, hat man ja auch gedacht, ja, Ruby in Ruby ist ein Spaßprojekt. Ne?
Ist es immer noch ein Spaßprojekt?
Nee.
Mittlerweile ist das, glaube ich, ein ganz guter, also ein wichtiger Beitrag, glaube ich.
Da kann schon einiges halt bei rauskommen.
Ja, genau. Aber es ist jetzt kein Projekt auf... Was man jetzt ernsthaft einsetzen würde,
um man sollte jetzt nicht heute anfangen, seinen Produktionsserver.
Soll es geben, aber, ne?
In Topaz?
Nee.
Rubinius, ja. Ja, Rubinius hat ja auch sehr interessante Performance-Eigenschaften. Ja,
und echte Threads, mein Lieber.
Ja.
Ja, aber es hat ja JRuby auch.
Und die empfohlene Implementierung für Puma ist ja beispielsweise Rubinius oder JRuby.
Ja, wobei JRuby, glaube ich, immer noch weiter vorne.
Ja, aber also klar, also das meine ich halt. Topaz kann halt je nachdem in den nächsten Jahren so einen Status wie Rubinius erlangen, was halt, ich sag's jetzt mal ein bisschen ab, so ein Forschungsprojekt ist. Ne?
Ja.
Also da fällt halt super viel zurück in, also was auch das ganze Ruby-Spec-Projekt angeht.
Mhm.
Das ist ja auch aus Rubinius entstanden.
Ja. Ja.
Um überhaupt mal einen Spec zu schaffen, ist das schon super.
Ja.
Und also bei Rubinius finde ich es unglaublich, was die für eine Energie da reinstecken. Ohne dass es jetzt tatsächlich so eine Produktionsalternative im großen Stil ist, wie JRuby jetzt zum Beispiel.
Aber Rubinius hat ja auch zusätzlich noch so den Anreiz, dass man sich als Ruby-Entwickler Sachen angucken kann, wie ist das gebaut.
Das ist total geil.
Und das hat man jetzt bei Python nicht so direkt, also ich meine immer noch besser als 10.
Ja, gut.
Ja.
Nee, also Rubinius ist ein unglaubliches Projekt.
Und
was die da für eine Energie reinstecken, da muss man wirklich sehr dankbar sein als Ruby-Entwickler. Mhm.
Ja, dann haben wir... vermutlich verstärkt auch durch den RubyGems Security Incident was gemerkt, was doof ist.
Genau. Gems von RubyGems zu yanken. Das ist eine blöde Idee.
Jenken in dem Fall heißt einfach wieder zurücknehmen. Also
ja, die gibt es ja nicht mehr.
Die sind einfach weg.
Ja. Wobei, also mir ist es mit NetSCP und NetSSH Gateway aufgefallen und New Relic. Und bei NetSCP und NetSSH Gateway ist es auf jeden Fall nicht wegen dem RubyGems-Incident gewesen. Bei New Relic weiß ich nicht.
Ich weiß es auch nicht. Vielleicht haben sie es auch nur wahrgenommen. Auf jeden
Fall gejankt worden. Und wenn man dann seinen Bundle-Install macht und irgendwie dann mal also es geht jetzt bei NetSCP aktuell um die Version 1.06. Die anderen Versionen kriege ich nicht mehr aus dem Kopf zusammen. Dann läuft man halt beim Bundle-Install in die Fehlermeldung, ich kann aber nicht NetSCP installieren in der 1.06 und dann steht man da. Dann versucht man NetSCP zu aktualisieren mit Bundle-Update NetSCP und dann sagt er, ich kann aber nicht NetSSH-Gateway installieren in der Version, die du da drin stehen hast. Und dann, das ist auf jeden Fall ätzend.
Ja, total ätzend. Ich habe es jetzt nur mit dem RubyGems-Incident jetzt in Verbindung gebracht, weil da ja eine Handvoll Gems auch gejankt worden sind.
Ja, ja.
Ich glaube aber vor allem so irgendwelche Release-Candidate-Beta-Versionen, glaube ich, so ganz heißer Scheiß.
Also ich glaube, so schlimm war es nicht. Also
Nee, aber, okay. Aber deswegen bin ich da gerade drauf gekommen.
Das ist natürlich auch was, ja.
Ja, sollte man irgendwie tunlichst nicht machen oder nur im absoluten äußersten Notfall, wenn man wirklich so den größten Klopper eingebaut hat, dann kann man das mal machen. Aber das verursacht ganz merkwürdige Verwunderungen, warum da Sachen jetzt einfach mal kaputt gehen. Du solltest Soundartist werden, Dirk. Das ist ja
Wahnsinn.
Ich hoffe, das ist auf der Aufnahme drauf.
Ja,
sonst wundern sich die Hörer jetzt, warum du das gesagt hast.
Spul nochmal zurück.
Nee.
Wir bauen so eine Soundbox wie Tim.
Ja.
Wir sind jetzt auch schon ein bisschen fortgeschritten.
Das macht ja nichts.
Macht ja nichts, ne?
Ich will mir jetzt noch was zu trinken.
Machen wir jetzt
Cola. Ja. Genau. Ich habe heute zufälligerweise einen Artikel über Technical Debt gefunden.
Technical Debt.
Das ist auch ein Scheißbegriff.
Ja, ist ein Scheißbegriff.
Angenommen, wir haben Scheiße im Code gebaut, ne? Ja. Das ist Technical Debt.
Aber das verstehe ich ja schon nicht, warum so tut man sowas.
Ja, genau. Die erste Regel von ihm ist auch, don't do it. If you've done it. Also jetzt kein umfangreicher Artikel, aber nochmal eine ganz interessante.
Von wem ist denn das?
Von wem ist das?
Da ganz oben steht es.
Kelly.
Ron Joffreys, XP Programming.
Ist das Extreme Programming?
Kennt man den? Ich weiß es gar nicht.
Ich weiß nicht. Es war auf jeden Fall so das, was ich auch darunter verstehe. Und es hat zumindest so meine Meinung nochmal ganz gut wiedergespiegelt. Ich fasse mal kurz zusammen. Also erstens, versucht zu vermeiden, schlechten Code zu schreiben. Ne? Aber also wir versuchen ja
Technical Debt bezieht sich dann jetzt ausschließlich auf Code, auf Implementierung, ja? Nicht auf Architektur, nicht auf...
Ja, doch. Also alles, was so da so entstanden ist.
Okay, alles, was technisch begründet.
Ja, genau.
Okay.
Also du grundsätzlich
schreibst fix later.
Ja, also es gibt ja Leute, die sagen...
Das ist grober Unfug. also er geht davon aus, okay, sagen wir mal, wir haben... es gibt natürlich auch immer Sachen, du hast es mit Absicht falsch gemacht, aber egal, auch nicht aus Zeitdruck irgendwie was verhunzen, bau es immer so optimal, wie es geht und dann hast du ja trotzdem das Problem, du lernst, ne, es ist ja irgendwie doof, aber man lernt ja Dinge dazu.
Komisch, ne?
Aber manchmal lässt man einen ja auch nicht optimal bauen, ne? Also du hast halt irgendwie,
Feature muss fertig werden, kriegst halt irgendwie Druck vom Product Owner oder so.
Er prangert dann auch noch an, dass das dann je nachdem vom Product Owner so gepusht wird, aber sagen wir mal in einer idealen Welt, wo das Team das selber entscheidet, haben wir ja dann trotzdem die Situation irgendwie, wir haben alles optimal gebaut, wie wir es damals wussten, alles zu dem Zeitpunkt, haben alles bedacht und haben dann irgendwie ein halbes Jahr später trotzdem das Problem, ist eigentlich doof der Code. Und dann müssen wir es trotzdem umbauen. Also zum einen sagt er, musst du im Prozess rausfinden, warum sind Dinge nicht optimal gebaut worden. Also das wäre jetzt zum Beispiel, es ist einfach Unwissenheit. Das, was du eben gesagt hast, ist dann halt irgendwie Druck von oben, vom Product Owner ist irgendwie aufgekommen oder irgendwelcher anderer Druck. Und diese Sachen sollte man auf jeden Fall durch den Prozess eliminieren.
Direkt am Anfang oder später im Prozess irgendwann?
Ja, du merkst ja je nachdem nicht direkt, dass du Scheiße gebaut hast.
Nee, das ist also, aber,
sobald du rausfindest, ich habe hier schlechten Code, der ist entstanden. Warum ist er entstanden?
Ja.
Die Ursache muss beseitigt werden und zwar so schnell wie möglich.
Ja, weil manchmal weiß man ja, dass man gerade Technical Debt eingeht, eben weil man irgendwie gesagt bekommt, wir müssen, wenn wir das Feature jetzt diese Woche nicht releasen, dann können wir einpacken.
Genau.
So, dann weißt du ja, okay, wir haben jetzt hier Technical Debt und dann ist es wahrscheinlich wichtig, einen Prozess zu haben, damit du auch da zeitnah mit umgehen kannst.
Ja, Ja, darauf geht er jetzt nicht so unbedingt ein.
Okay.
Auf diesen Aspekt.
Also wenn man es vorher schon weiß, dass man das eingeht.
Ja.
Okay. Ich finde, das ist aber ein wichtiger Aspekt.
Ja, das auf jeden Fall. Dann lass da gleich nochmal zurück drauf kommen.
Ja, okay.
So, jetzt angenommen, okay, wir haben jetzt irgendwann rausgefunden, wir haben einen schlechten Code gemacht, haben die Ursache irgendwie gefixt. Ne, sei es irgendwie, wir haben ja alle in die Schulung geschickt oder dem Produkt auch nochmal gesagt, hier.
Alle gefeuert.
Zwingen nicht alle. Nee, das nicht. Weil wir haben ja gute Leute gehabt. Dann, wenn wir jetzt rausgefunden haben, wir haben das schlecht gemacht, wir haben den Prozess gefixt, wir lassen den Code, wie er ist. Also wir gehen jetzt nicht hin und schaffen vor allen Dingen nicht irgendwelche Improvement-Stories. Mhm. Das ist ja das Gleiche, warum Bugs nicht geschätzt werden in Scrum, weil die Zeit ist schon verbraucht.
Der Business-Value ist schon erzeugt worden.
Und es ist vor allen Dingen dafür gezahlt worden. Ne?
Ja.
Das heißt, wir können nicht nochmal Stories dafür machen. Also wir gehen dann hin und fixen es, wenn wir sowieso irgendwas daran machen müssen. Was dazu führt natürlich, dass die Story, die wir dann bearbeiten, länger dauert.
Ja.
Ne? Weil wir haben ja irgendwann mal Mist gebaut und jetzt sinkt, das ist das Gleiche, warum man Bugs nicht schätzt.
Mhm.
Ja, das ist also nochmal, und da ist nochmal dieses hier Boy Scout, leave the code better than you found it. Whatever. Ja, finde ich auf jeden Fall ganz gut, weil ich bin halt grundsätzlich auch der Meinung, nur weil man jetzt beschlossen hat, da ist immer schlecht, dass man jetzt irgendwie einen Sprint lang alles gut bauen.
Ja, das ist halt, was ich jetzt aus einem bestimmten Teamkontext als so Code-Nazi kenne. Man hat sich irgendwie darauf geeinigt, dass man bestimmte Sachen irgendwie anders strukturieren möchte. Und das Erste, was man macht, wenn man irgendwas in der alten Struktur vorfindet, ist dann erstmal so ein 200-Zeilen-Datei erstmal komplett umstrukturieren. Was halt überhaupt nichts mit einem Feature oder mit dem Sprint zu tun hat.
Im selben Pull-Request.
Erstmal alles umbauen, weil wir haben ja letzte Woche gesagt, dass wir es nicht mehr so machen wollen. Dann erstmal radikal proaktiv hingehen und alles umbauen.
Da möchte ich nochmal darauf hinweisen, wenn man refactort, es gibt einen Feature-Hut und einen Refactoring-Hut.
Genau,
die sind beide getrennt zueinander
zu tragen.
Ja.
Nee, aber das, ja.
Aber der andere Punkt ist natürlich auch interessant, wenn man sagt, okay, wir gehen bewusst jetzt eine technische Schuld ein, weil sonst die Company steht oder es gibt ja durchaus Gründe, die das rechtfertigen. Es gibt
viele gute Gründe, finde ich.
Genau, also es sind ja jetzt keine schlechten Gründe, die das rechtfertigen, wo man sagt, okay, nicht nur im Code, sondern auch architekturell oder auf Infrastrukturebene geht man da Drawbacks ein. Da äußert er sich nicht zu, wie man die angeht.
Ja, das ist schade, weil ich finde, das ist halt unter Umständen halt sogar noch viel schlimmer an vielen Stellen.
Ja, und das ist auch viel interessanter, damit umzugehen, weil, wie du gesagt hast, die Punkte sind ja valide, warum man das gemacht hat.
Genau. Die Frage ist halt, wie kommt man halt da wieder raus, ne? Wenn du halt vor allem nicht, also hier sind es ja in der Regel, sage ich mal in Anführungsstrichen, verschuldet vom Team, ne? Durch Unwissenheit oder keine Ahnung, ne, irgendwie zu unkonzentriert an Sachen gearbeitet oder warum auch immer die Sachen halt entstehen. Aber bei dem anderen ist das ja so von extern vor allem meistens von extern halt gegeben, dass man irgendwie bestimmte Sachen erstmal auslassen oder unschön oder wie auch immer machen soll. Und dann ist halt die Frage, wie geht man halt damit um? Weil es muss halt eigentlich dann auch wiederum von außen kommen. Also wenn jetzt angenommen der Product Owner gesagt hat, wir müssen das jetzt rausschieben, weil sonst ist der Laden irgendwie im Laden zumachen, das wäre natürlich Extremfall, dann ist halt die Frage, das ist ja dann eigentlich nicht in Verantwortung des Teams, finde ich, das dann wieder aufzuräumen, weil eigentlich müsste dann, es muss halt irgendwie ja dann zugestanden werden, also wenn quasi von außen eingegriffen wird, wie das Team diese Sache halt löst.
Ja,
und halt nicht ihre normalen Standards halt anwenden darf.
Dann muss es eigentlich auch eine Story sein, weil dann ist nämlich nicht komplett dafür bezahlt worden.
Genau, dann ist nämlich, wurde nämlich ein Shortcut irgendwie genommen, da, um das irgendwie fertig zu bekommen oder zu testen oder wie auch immer.
Ja, und das ist also genauso gut wie Bugs schätzen, das Ergebnis verfälscht das halt auch das Ergebnis deiner Performance.
Wenn man
du bist nicht so
Bug,
schnell.
Wenn man es nur als Bug betrachtet.
Genau. Weißt du? Ja. Also es muss halt dann wieder als komplettes Feature einlaufen, finde ich, weil es dich sonst schneller macht, als du eigentlich bist.
Genau. Genau. Du hast halt eigentlich halt noch nicht genügend Punkte sozusagen daran gearbeitet.
Ja.
Aber
ist das nicht so, dass das Countermeasure dafür ja das klassische Scrum ist, wo die Person, die das implementiert, die Schätzung abgibt? Ich meine, dann sagt man ja, ich brauche 4 Punkte, dann habe ich ja schon eingebaut, alles davon zu beachten.
Es gibt ja zwei verschiedene Varianten von dem Eingreifen. Das kann sein, das hat vorher schon passiert. Das heißt, du beschneidest halt eine Story schon auf der Implementierungsebene oder auf der Architektur- oder Umsetzungsebene allgemein schon so, dass Technical Debt entsteht.
Ja.
Dann kannst du das in der Schätzung trotzdem berücksichtigen. Es kann aber auch sein, dass du während der Implementierung merkst, wir werden damit nicht fertig, es muss aber fertig werden, weil X oder es ist viel komplizierter, als wir dachten, wir müssen da irgendwo so ein Dirty Shortcut da irgendwie nehmen, um das Ziel irgendwie zu erreichen. Ja, dann hast du dann natürlich dann deine Schätzung war dann halt ein bisschen für den Arsch an der Stelle.
Ja klar,
ich aber meine, letzten Endes
nicht perfekt.
Es kommt aber halt nicht desto trotz auf selbe hinaus.
Ja, Ziel wäre eigentlich, also wo man das Problem ja angehen kann, ist auf Produktebene zu sagen, das geht natürlich auch nicht immer, aber ich cutte das Feature so weit runter, dass es immer noch funktioniert, aber möglichst viel Aufwände hinten und links und aber. Klar, es funktioniert auch nicht immer.
Was sagt deine Erfahrung, Dirk? Wie wird das so in der Praxis gemacht?
Was
das denn? War jetzt Theorie.
Features?
Nee, so mit Technical Depth und von außen und von innen.
Oh.
Und also ich habe auf jeden Fall öfter
gehört hier, mehreres dazu, öfter gehört, lass mal hier so einen technischen Sprint machen.
Ja. Oh, das habe ich auch schon lange nicht mehr gehört.
Ja, das habe ich auch zum Glück lange nicht mehr gehört.
Aber, da musste ich aber auch ein bisschen lachen, als ich das gehört habe, dass ihr das gemacht habt. Dass jemand gemacht hat.
Ich habe das nicht mitgemacht. Da war ich schon weg. Aber egal. Ja, aber das ist dann... das ist dann immer so ein Rettungsversuch, das dann loszuwerden.
Das ist die brennende rote Flagge, die man wedelt. So.
Genau, wenn man das braucht.
Dann hat man aber auch echt schon so viel Müll aufgehäuft, dass es eigentlich nicht mehr anders geht.
Ja.
So, und
hältst du das prinzipiell für sinnvoll?
Also selbst wenn du schon so viel aufgehäuft hast? Also kann es gute Gründe geben, einen technischen Sprint zu machen?
Nee. Das Problem ist, in technischen Sprints, ne?
Was war damit überhaupt gemeint?
Also damit ist gemeint, dass kein Business Value entsteht.
Okay.
Also Business Value im abstrakten Sinne, weil wenn die
also ein Bug-Only-Sprint sozusagen.
Ja, genau. Mhm. Genau. Und Bug-Only bedeutet, man schreibt halt Teile des Systems irgendwie neu, weil sie nicht mehr gehen. Ja, finde ich schwierig, weil es ist halt schlecht zu verkaufen einfach. Ne? Man steht halt da und sagt, ich mache jetzt nichts, was dich weiterbringt.
Wir arbeiten jetzt 2 Wochen lang für...
Ja, am besten Bitcoin. 2 Wochen, ne? Sag mal, machst du irgendwie einen Monat oder sowas, um ordentlich aufzuräumen. Das funktioniert nicht. Deswegen einfach kontinuierlich das Mitarbeiten und dann ist halt eine ganze Zeit lang deine Velocity je nachdem kleiner.
Ja. Aber ich finde, das ist halt wichtig, dass das so ist.
Ja, das ist erstens wichtig,
dass das so ist. Es ist ja auch illusorisch zu glauben, dass du technische Sprints machen kannst und wirklich nur wirklich nur Debts beseitigt, weil es wird doch immer sein, dass, kannst du nicht doch noch hier noch
die Kleinigkeit
dann noch reinschieben oder am Ende hast du dann doch irgendwie so ein Mischmasch gemacht.
Refactor, Feature-Hut.
Ne? Genau, und ich glaube, wenn man halt so viel Technical Debt irgendwie angehäuft hat, dass man glaubt, einen technischen Sprint zu brauchen, um aufzuräumen,
dann ist der Prozess nicht optimal.
Dann ist der Prozess schon lange ganz, ganz schief gelaufen und da ein bisschen Schmerzen zu haben, das wieder abzubauen, das muss man dann auch, glaube ich,
machen.
Also ich kenne das aus der vorletzten Firma, bei der ich gearbeitet habe, da war das so, da als der Technical Debt so gestiegen ist, da ist dann zufällig der Scrum-Prozess zu derselben Zeit geendet und wir sind zur klassischen Entwicklung zurückgegangen.
Also auf Zuruf und
Tür auf. Jungs,
genau.
Mach das. Heute machen wir einen Webshop. Warte mal.
genau diese Art von
das ist heute agil. Meine ich
das
heute
wäre aber auch sehr agil, ne?
Nein, das ist nicht agil.
Gut.
Das ist überhaupt nicht agil. Hast du das Memo nicht bekommen?
Heute, morgen, heute.
Nee, finde ich ganz spannend, weil das ist, außer wenn du halt wirklich auf der grünen Wiese anfängst, ist das halt eigentlich permanent ein Thema. Man muss sich damit auseinandersetzen. Es müssen alle irgendwie ein Verständnis davon haben, wie man damit umgeht. Es muss irgendwie im Prozess berücksichtigt werden, was eigentlich, wenn man was wie Scrum macht, eigentlich gegeben ist.
Ja.
Man muss es halt aber dann auch von allen Seiten irgendwie...
Und selbst diese grünen Wiesenprojekte. Du hast Legacy am nächsten Tag.
Ja.
Ist der...
Legacy, genau, sobald du den ersten Commit gemacht hast, hast du Legacy. Ja.
Ich halte ja nicht viel von David Heinemeier Hansen.
Einfach mal neu machen.
Aber...
Was meinst du?
Entschuldigung. Grundsätzlich gibt der halt viel Kram von sich, wo ich nicht zustimme, aber er hat einmal eine Keynote auf einer RailsConf Europe gemacht, als es die noch gab in Berlin, wo er das genau gesagt hat, dass wir halt konstant Legacy produzieren. Ne? Man Wir regen uns immer so schön darüber auf, ja, diese uralten Legacy-Systeme mit Gott weiß was, aber hey, das, was du heute machst, ist morgen Legacy.
Ja.
Und hat dann halt ganz selbstlos aus dem Basecamp-Code, die hatten halt so einen, ne, so einen Lib-Ordner, so ein hier General Controller, ne? Oder Utility Controller, so Kram. Ja, es passiert halt allen und man muss halt einfach in seinem Prozess und agile Prozesse können damit halt umgehen. Naja.
So ja. Viel
dazu.
Ich glaube, wir haben noch ein paar Kleinkram, ne?
Ja, genau. Also einer von dem richtig geilen
Kleinkrams-Scheiß.
Genau, neue Kategorie, geiler Scheiß. Erlang on Xen.
Gibt's aber schon was länger, oder?
Genau.
Zerg.erlangonxen.org.
Sieht anders aus als das letzte Mal.
Ja, das...
Ist auch kaputt?
Ja, ja. Nee, hat genau funktioniert. Also, das gibt ja schon länger diese Bestrebungen, die Erlang VM direkt auf einem Hypervisor laufen zu lassen, Xen in dem Fall.
Mhm.
Ja, weil halt Erlang als solches irgendwie schon so eine ziemlich komplette Welt irgendwie darstellt. Man sehr definierte Punkte eigentlich hat, mit denen man überhaupt dann nur noch mit dem OS redet. Und die Grundidee ist halt, hinzugehen und zu sagen, lass einfach das OS weg. Und es gibt so eine Demo-Seite, ich weiß nicht, seit wann die da ist, habe sie erst kurz. Ups. Vor kurzem entdeckt und das ist sehr beeindruckend. Man geht halt da drauf und kriegt halt so ein bisschen hier Auflistung. Hier dauert irgendwie 300 Sekunden, um eine EC2-Instanz zu starten und irgendwie 50 Sekunden, was war das hier, von Power On bis Lockscreen für Android irgendwie. Und dann halt die nächste Metrik ist halt so ein Fett 1,6 Sekunden, seitdem halt dieser Request gemacht worden ist, um die Seite hier anzuzeigen. Und in der Zeit haben die halt eine komplette Xen-Instanz gestartet, gebootet, die Applikation geladen, die Seite gerendert und die Antwort geliefert. Also die Idee ist halt, wirklich hinzugehen und dieses Cloud und Dynamic Scaling halt aufs Extrem zu treiben, um halt zu sagen, da kommt ein Request rein und wir schaffen es halt in x Millisekunden, eine komplette Umgebung zu starten und die App zu booten, um den Request halt dann abzuarbeiten. Inwieweit das dann natürlich dann für irgendwelche Deployments in der Art und Weise Sinn macht, sei es mal dahingestellt, aber es ist extrem impressive. Und das wird, glaube ich, ganz spannend und das könnte in einigen Bereichen, gerade so in dem ganzen Cloud-Fu,
abgesehen von Startup-Zeit, du ist natürlich viel Ressourcensparender, ne?
Ja, ist halt also, extrem leichtgewichtig.
Deine Erlang-Systeme einfach so auf einem Hypervisor laufen lässt.
Also die haben hier dann nochmal so Details aufgelistet, dass die irgendwie, die brauchen irgendwie, genau, die haben irgendwie so einen Nginx davor, der halt durchläuft und dann brauchen die 20 Millisekunden, um irgendwie eine VM zu starten, 250 Millisekunden, um irgendwie Erlang zu booten, 1,5 Sekunden, um irgendwie diesen Request in, dann nochmal 1,5 Sekunden, um den Request dann in diesen Dispatcher da reinzubekommen und dann halt nochmal x Millisekunden, um das irgendwie zu verarbeiten und Antwort raus. Also es ist, 20, 30 Millisekunden, um eine Instanz zu booten, also um einen Application-Server zu booten, im Prinzip, ist halt schon echt geil. Also so, dass das halt in den Request-Response-Cycle reinpasst.
Ja. Und ein Bonuspunkt für den Subdomain-Name, ne?
Ja. Zerg.
Ja.
Zerg.
Das sind kleine genau. Zerglings, die booten.
Ja, ganz cool. Fine.
Next.
Gut, dann
ASCII.io.
Oh.
Was war das nochmal? Ach ja, genau.
ASCII.io ist der Knaller. Das ist so ein, kennst du das?
Ja, das ist, ich kenne auch den Entwickler.
Ja? Ach, du kennst ja echt Land und Leute, ja. Hör mal.
Du darfst nochmal kommen.
Ja, genau. das ist halt so ein, im Prinzip so eine Seite und so ein Bash-Skript, das man sich irgendwie in sein Terminal wirft und danach kriegt man, also wird halt der Terminal-Output halt aufgenommen. So, also inklusive so die Zeiten, Wartezeiten beim Tippen und halt alles komplett aufgenommen. Dann kann man das halt auf ASCII.io irgendwie publishen und man hat im Prinzip einen Screencast ohne Video. Also man hat im Prinzip einen ASCII-Screencast, wenn man so möchte. Ich finde das halt vor allem technisch beeindruckend, dass das so gut funktioniert. Also die schaffen es halt wirklich irgendwie alles mit zu capturen. Also von C-Matrix war so ein Beispiel. Über Vim-Sessions, also wirklich alles wird ohne Probleme aufgenommen und gut wiedergegeben. Und also geil.
Finde echt cool. Es ist wirklich, wirklich sehr praktisch und sehr cool. Das Witzige ist halt, der benutzt Teile von T-Max für die Aufzeichnung, weil das macht halt solche Dinge. Und dadurch ist der Code auch relativ überschaubar. Ja. Das einzige Problem, was ihm auch schon öfters gesagt wurde, ist, man kann halt keinen Ton dazu aufzeichnen, was halt den Use Case ein bisschen einschränkt. Ne? Normalerweise würde man ja jetzt irgendwie beschreiben wollen, was dabei passiert, und das geht nicht, aber er meinte schon, er denkt darüber nach, wie er das irgendwie umsetzen kann, damit das vielleicht in Zukunft geht. Weil wenn ich das jetzt irgendwie demonstriere, dann muss ich ja darunter einen Text schreiben.
Also ich meine, das könnte man aber...
Genau, also...
Ja, noch ganz gut. Noch
richtig. Ja, gut, aber für so kleinere Debug-Ausgaben, wenn man was scheren will, ist das halt auch
ganz gut. Ja, natürlich.
Ganz cool, ja.
Ist trotzdem geil.
Ja. Okay, keine Ahnung, was hier gerade passiert, aber...
Next.
Manchmal next.
Boxen, Dirk.
Genau, Boxen.
Also, lass mich mal noch angucken.
Das ist ziemlich cool.
Weil
es ist so, GitHub, wenn die, das haben die schon irgendwie vor einiger Zeit... haben sie das schon mal präsentiert, wie sie das bei sich machen. Die haben halt für alles mögliche Skripte und Bootstrap-Gedöns und hin und her und unter anderem natürlich auch für die Kisten ihrer Mitarbeiter. Bei GitHub arbeiten alle mit Mac und dementsprechend ist Boxen momentan auch Mac-only. Es ist auf jeden Fall so, dass wenn du bei GitHub anfängst, kriegst du dein Mac, lädst dir irgendein Bootstrap-Skript runter, machst Install, anderthalb Stunden später hast du halt alles am Start, um GitHub zu entwickeln. Das basiert auf Puppet und die haben da ein Myriaden an Modulen irgendwie schon am Start, um alles Mögliche. Also sie sagen auf der Seite, von Vim, Emacs bis Minecraft wird dann alles installiert, was ganz cool ist. Der Pflege, also man muss dann halt, wenn man das bei sich selber einsetzen möchte, forkt man irgendwie deren Sample-Boxen-Projekt und also es klingt dann ziemlich viel Aufwand, um das für sich an den Start zu kriegen. Ist dann immer die Frage, ob das passt für einen. Aber insgesamt ist die Vorstellung natürlich total geil, dass man sagt, hier, neuer Rechner, zack, fertig.
Ja.
Wie gesagt, so auf Puppet-Basis für die Leute, die irgendwie mehr mit Chef machen. Pivotal hat sowas Ähnliches, das nennt sich Pivotal Workstation.
Basiert dann auf...
Basiert dann auf Chef. Ob das ist auf jeden Fall nicht so geil präsentiert wie das Boxen.
Das ist halt GitHub-Style, ne?
Genau. Ob das auch funktioniert, keine Ahnung. Ich habe das Boxen jetzt noch nicht ausprobiert, weil ich das nicht auf meine eigentliche Maschine ballern wollte. Das ist irgendwie doof. Werde ich vielleicht dann mal gucken. Man kann sich ja eine VM von macOS X auf macOS X draufsetzen. Demnächst irgendwie mal ausprobieren.
Ja, die Frage ist halt nur, ob das nicht vielleicht Overkill ist. Also,
Also,
keine Ahnung.
Also
so eine Dot-Files-Install, das macht halt irgendwie Sinn. Ne?
Aber ja, genau.
Irgendwo muss auch die Grenze sein, weil ich installiere meinen Computer nicht jeden Tag.
Ja, und selbst wenn ich einen neuen Rechner bekomme, da wird das Backup-Volume angeschlossen, drückst auf ein Knöpfchen und dann wartest du ein paar Stunden höchstens und dann ist halt alles komplett so wie vorher. Also einrichten machst du ja eigentlich nur einmal.
Also es macht halt, ne, bei so einem Laden wie GitHub, die halt irgendwie echt regelmäßig Leute bekommen und wo das Ganze halt auch ein Stück weit irgendwie Dokumentation des Systems ist,
macht das halt mehr Sinn. Ich bin mir halt, was ich jetzt sagen wollte, so für Entwickler, ob das für die überwiegende Mehrheit von Unternehmen, die Entwicklung machen, das Sinnvollste ist, das direkt da mitzumachen, hatte ich mal. Also wenn das letzte Problem ist, was man hat, dann
hat man keine Probleme
mehr. Dann hat man kaum noch Probleme mehr,
Genau. Ja, und Lukas, du installierst in deinen Dot-Files ja sogar Homebrew-Sachen, oder? Wie war das?
Ja, also nicht Homebrew selbst aktuell, aber das habe ich aber eigentlich schon noch vor. Aber die Homebrew-Packages sind bei mir in einer YAML-Datei und die werden dann installiert.
Okay. Also ich mache nur so ein paar Basic-Sachen, irgendwie Git-Config und überhaupt ein paar Konfigurationen, aber das ist dann irgendwie der nächste Schritt. Ja.
Ja.
Und also Defaults pflegst du auch, ne? Über deine Default, macOS X Defaults machst du auch.
Demnächst. Habe ich ein Projekt in Arbeit. Ja,
kann ich auch nur empfehlen, habe ich auch vor einem halben Jahr so gemacht. Einfach diese ganzen Defaults einfach schreiben.
Ja.
Die man so braucht.
Ja, das ist zu Boxen, also
kann man sich mal anschauen,
aber genau. Am besten in
der Form. Allein schon, weil die Seite so geil designt ist. Ne?
Also sieht schon
die Seite sollte man sich mal angeschaut haben.
Gut, dann, wir sind ja alle drei Vim-User. Ja. Basti noch nicht ganz so lange.
Nee, ich würde mich jetzt auch noch nicht als Pro.
Auch immer noch damit zwischendurch.
Ich weiß nicht, ob ich nicht doch noch Emacs
nehme. Ja, genau, halt Emacs. Zwischendurch fragt der Basti mich immer noch, hier, Dirk, wie geht das? Muss ich mir aufschreiben? Und dann findet er in seinem ganzen Zettel, da habe ich mir schon mal aufgeschrieben. auf jeden Fall gibt es für Vim halt verschiedene Autocompletion-Systeme. Also es gibt halt eine, die ist auch dabei. Aber es gibt halt verschiedene Plugins.
Auto-Completion.
Ah ja. Control-N.
Control-N, ja, richtig.
Genau, und dann Control-N, um weiter, oder Control-P, um zurück durch die
Completion. Genau, und das habe ich auch letztens gefragt, genau.
Naja, auf jeden Fall gibt es unterschiedlichste, also das, was ich, glaube ich, als erstes verwendet war, irgendwie dieses Auto-Complop-Auto.
Das ist ein Plugin.
Ja, also grundsätzlich gibt es Auto-Completion einfach in Vim fertig.
Okay.
Korrigiere mich, wenn ich
Mist genau, erzähle, das ist, heißt Omni-Completion, genau, das ist eingebaut.
Genau, und da gibt es dann halt verschiedene Aufsätze, die das irgendwie cooler machen, was auch immer dann cooler bedeutet. Also irgendwie mehr Sachen in die Completion mit reinziehen. Unterschiedlichen Kram.
Also um das jetzt da für die Leute, die vielleicht jetzt nicht so die Vim-User sind, nochmal kurz so bildlich vorzustellen. Also ich tippe irgendwas, ich drücke Ctrl-N und dann kommt ein kleines Dropdown-Menü und da kann ich dann auswählen, was er als nächstes da hinschreiben soll. Also das ist halt die Grundfunktionalität, die in Vim eingebaut ist.
Ja. So, und dann gibt es halt verschiedene Systeme und jetzt das aktuellste, wo der Lukas mich darauf hingewiesen hat, ist You Complete Me.
Ja.
Wo wir beide aber noch nicht so ganz warm mit geworden sind, aber es ist auf jeden Fall der aktuelle Scheiß. Aber du hast schon mehr damit gemacht?
Erzähl also ich habe das jetzt mal einfach mal eine Woche lang laufen lassen und ich bin mir relativ sicher, dass es jetzt wieder runterfliegt. was You Complete Me quasi macht, ist nach jedem Buchstaben, den du klickst, Omnicomplete aufzurufen. Mhm. Und zwar sobald dein Wort länger ist als 3 Buchstaben. Und das heißt, du hast quasi immer eine Box, Vorschlag, wie könnte es weitergehen? Also so wie Google dein vorschlägt.
Das ist total nervig.
Das ist noch nicht mal das Nervige daran, sondern das super Nervige ist, dass man unten in der Vim-Command-Leiste ununterbrochen irgendwelche Key-Kombinationen durchflattern sieht, wenn man im Insert-Mode ist. Und man kriegt so ein leichtes Augenzittern. So,
was passiert da?
Was ist da unten eigentlich los? Und deswegen, also ich glaube, ich halte es nicht mehr aus. Und ich habe halt immer schon festgestellt, dass ich, als ich noch TextMate-User war, war das auch schon so, dass ich die Completion irgendwie wenig benutze und ich dachte mir, vielleicht hilft mir das jetzt einfach mal ein bisschen mehr zu completen.
Oh doch.
Aber vielleicht bin ich einfach nicht so der Completion.
Also ich muss ja sagen, also mit TextMate habe ich die Auto-Completion deutlich mehr benutzt. Weil es ist halt einfach so Escape, oben rechts, so bam, draufhauen. Das ist für mich auf jeden Fall immer noch.
Ja, aber da kommen wir noch in den Normal-Mode.
Dein Escape ist noch oben rechts?
Nee. Naja, egal.
Ja. Also ich werde es, glaube ich, auch wieder runterwerfen. Ich hatte davor Neo Complete Cache. Das war schwierig zu konfigurieren, weil irgendwie die Hälfte auf Japanisch ist, der Dokumentation.
Ihr Nerds, ja.
Grundsätzlich, was ich werde, glaube ich, mal wieder ganz an den Anfang, wie ich es am Anfang hatte, das machen. Da konnte ich nämlich einfach TextMate-like den Kram completen und zwar über Buffergrenzen hinweg, was halt ganz cool ist, wenn du irgendwie deine Migration offen hast oder irgendwie ein anderes File, da den Variablen-Namen geschrieben hast und den in einer anderen Datei brauchst, dann kannst du ihn trotzdem completen.
Mhm. Aber das macht TextMate 2 auch.
Ja, egal, auf jeden Fall, das fand ich eigentlich so ziemlich praktisch.
Ja.
Und den ganzen anderen Kram, mein Gott.
Ja, also was man aber nochmal dazu sagen muss zu diesem You Complete Me, für die Leute, die C-Sprachen benutzen, ist es noch ein bisschen interessanter, weil in dem Fall benutzt er halt die Clang-Infrastruktur, um dir die Sachen halt sinnvoll vorzuschlagen, also kontextsensitiv dir deine Vorschläge zu machen. Und das ist halt eine Funktionalität, die grundsätzlich in Vim halt nicht eingebaut ist.
Und also wenn man C programmiert, dann ist das durchaus was man sich angucken kann.
Genau. Ja. Und also von dem Aspekt, vielleicht kann man es ja auch so konfigurieren, dass man das dann halt in Omnicomplete per Tastaturkürzel hat, weil dann macht es vielleicht auch Sinn für einen C-Programmierer, das mal auszuprobieren.
Ja.
Und dann ist es halt wie in Xcode quasi, die Auto-Completion, also halt kontextsensitiv.
Ja. Das ist cool.
Fein.
Hat sonst jemand noch Tools?
Nö.
Dann kommen wir zu Events.
Ja.
Kurz und knackig. Genau, also Rails Girls Rheinland wird in 2 Wochen stattfinden.
Ja.
Da sind auf jeden Fall Basti und ich Coaches. Lukas, du auch wieder?
Wahrscheinlich eher nicht.
Nee, nicht?
Wahrscheinlich nicht. Oh. Ich hatte eigentlich vor, da auf einer Konferenz zu sein. Und
auf der
Krakau. Nee, Rocklove.
Genau, Rocklove. Die habe ich dann abgesagt für Rails Love.
Für Rails Girls.
Wow.
Ja. Jetzt steht unter Druck.
Das machen wir schon.
Genau, sind wir diesmal Coaches.
Letztes Mal wart ihr noch Girls?
Genau. Letztes Mal waren wir noch Girls, diesmal sind wir Coaches.
Ja, bin sehr gespannt.
Ja, ich freue mich total.
Ja.
Und danach,
also mir hat es sehr viel Spaß gemacht in Köln. Das,
ja. Ist ja jetzt in Monheim bei InnoQ.
InnoQ, genau.
Genau, ja. Und danach werden wir sicherlich mal mit der Liane und der Tatjana quatschen.
Mhm.
Ja. Ansonsten gibt es Rails Girls auch diese Woche, am Donnerstag bei Intro.
Das Follow-up-Meeting.
Da bin ich.
Ja. Oder eines der Follow-up-Meetings.
Sind schon gar, also ich glaube, der Name Follow-up-Meeting wird dem gar nicht mehr gerecht.
Nee, es ist eigentlich
einfach ein eigenes Meetup.
Rails Girls UG.
Für
genau, also es ist eigentlich eine User-Group. Also das ist
Mädchen. Nee, noch nicht mal, weil die Liane hat mich nämlich jetzt aufgeklärt. Ja, richtig. Es ist eigentlich eine User-Group für Leute, die Rails lernen möchten. Das ist also bisher viele
der Thomas Kreuzer Riegel gewesen. Von NerdHub, der lernt auch unter anderem bei
vielleicht Rails. Vielleicht sollte man das einmal umtaufen.
Ja, also es soll natürlich schon die Frauen motivieren, dahin zu gehen. Ne?
Ja,
also
deswegen finde ich das Branding schon gut.
Ich glaube, das ist schon sinnvoll.
Ja, aber wenn man jetzt gar nicht davon ausgeht, dass wenn man jetzt als, keine Ahnung, Designstudent oder so irgendwie gerne programmieren lernen möchte, also ja, als männlicher.
Wenn es dann wieder umbenannt ist, dann schreckt es vielleicht wieder die Mädels ab.
Dahin zu gehen. Ja. Also ich denke schon, dass
Rails Girls und Ant Boys.
Nee, einfach Rails Girls. Da können dann Jungs trotzdem hingehen.
Ja.
Und die können sich auch mal in der Minderheit fühlen.
Ja.
Und sich ein bisschen.
Ja, wie ich gesagt habe. Dann Colonna Bee jetzt am Mittwoch. Oh, das ist ja schon in 2 Tagen.
Das ist richtig.
Genau, das ist
auch davor keine Sorge,
quasi.
Bei AdCloud. Wir müssen keinen Talk vorbereiten. Wir haben dafür gesorgt, dass andere Leute Talks haben.
Yeah. Ich zum Beispiel.
Du machst einen Talk.
Ja.
Worüber wirst du sprechen?
Ich werde darüber sprechen, was Functional Programming ist im Allgemeinen und wie man da als Ruby-Programmierer vielleicht Vorteil daraus ziehen kann.
Cool. Ansonsten gibt es einen Talk über Style Guide Driven Development.
Was auch immer das ist.
Das ist ganz cool, habe ich jetzt gelernt.
Ja.
Nico Hagenburger aus Berlin.
Verrat nicht so viel.
Genau. Und
Leute müssen ja da hinkommen, ne?
Richtig.
Ja.
Und dann gibt es noch einen Talk über Messaging.
Messaging, AMQP.
Von einem von AdCloud.
Ne? Genau.
Richtig, vom Stefan.
Muss nur ein bisschen treten, aber er findet statt.
Macht das jetzt, genau. Genau. Und dann zur Einweihung, ist das die Einweihung des User Group?
Ja,
ich glaube schon, ne?
Oh, komm,
die Cologne.js in den neuen Hallen des Kovoko.
Die Botfabrik.
Die Botfabrik, wo wir uns mal erklären lassen müssen, wo das herkommt. Oder weißt du das zufällig?
Ich habe keine Ahnung.
Der Name?
Ja, da nebenan ist irgendwas, was Botchen. Das heißt, er hat auf jeden Fall einen realen Bezug, der.
Finden wir noch raus.
Der nicht weit hergeholt ist.
Reichen wir nach.
Und, ne, das nochmal wichtige Betonung: das Kovoko ist jetzt in Köln. In der Südstadt.
Ja, nicht mehr in Deutsch, richtig.
ja,
das genau. Referenz gibt es natürlich auf NerdHub.
Ja, selbstverständlich.
Wo auch sonst.
Wir hatten es ja eben schon ganz kurz geteasert.
Ja, genau. Dann nach so ein kleiner bisschen Off-Topic, aber trotzdem habe ich mich heute sehr, sehr gefreut.
Du stresst ein bisschen gerade, was?
Ja,
ich fühle mich gehetzt.
Ich muss wohin? Die unsere lange ersehnten Nifty Mini Drives, wie sie ja, glaube ich, komplett heißen, sind angekommen.
Genau.
Dieses Micro-SD-Karten-Adapter-Tray für die MacBooks, MacBook Pros, Mac Protinas und so weiter und so fort. Wo man also schön in den großen SD-Karten-Slots halt so ein kurzen Adapter reinstecken kann, der dann komplett versenkt.
Der komplett ist.
Beim Dirk nicht so ganz hundertprozentig. Der ist noch ein bisschen unzufrieden. Wollte ihn auch in Pink haben, hat ihn in Silber bekommen. Hat ihn trotzdem
genommen. Skandal!
Bei mir passt das super. Ich habe die richtige Box aufgemacht und ja, nur so 64 GB. Ich glaube, hast du ja, glaube ich, auch reingebaut, die dann mal eben so ein Viertel Memory irgendwie so, Viertel Speicher noch so erweitert.
Ja, da kann jetzt die iTunes-Bibliothek drauf fliegen.
Genau, ich weiß gar nicht, ob es die jetzt schon so regulär zu kaufen gibt oder ob das jetzt.
Ich habe es heute nicht gefunden, weil ich wollte mir nicht wieder direkt ein Pinkes bestellen.
Die sind, glaube ich, maßlos überfordert, was.
Ja, es hat auch ewig gedauert.
Viele erfolgreiche Kickstarter.
Ja, genau, haben überwältigt vom eigenen Erfolg, ja.
Ja,
genau. So. Ja, aber ansonsten bin ich eigentlich ganz zufrieden.
Geil.
Damit habe ich noch nicht wirklich jetzt Daten draufgeschoben, aber erstmal Krypto angemacht auf dem Dial, weil wenn ich jetzt immer mit rumtrage, dann muss das ja genauso abgesichert sein wie alles andere.
Naja, ich werde das auch irgendwie noch versenkt bekommen, das klappt schon irgendwie. Ja, und dann vielleicht noch eins Schmankerl am Ende. Es gibt unter den Link posten wir auch cmx.io/edit ein XKCD-Style Comic Editor komplett in HTML5.
Ja, das ist
kranker Scheiß, ey. Kranker Scheiß. So, ja, das war's dann für heute. Wie lange?
Ja, wir sind, wahrscheinlich brechen wir Rekorde. Also wir sind noch nicht bei den 5 Stunden Mobamax, aber
Länger als das letzte Mal.
Länger als beim letzten Mal, ja.
Ja, anderthalb Stunden ist ja noch
leise. Mit einem
besonderen Gast muss man da mal ein bisschen ausholen. Mich
natürlich persönlich. Nein,
Quatsch, ja, ich bitte darum. Ich bitte darum, Lukas.
Gut, dann
sagen wir Tschüss, oder?
Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ne?
Tschüss.
Ciao. Tschüss.